Es wäre gelogen zu sagen, wir haben 18 Uhr, aber zumindest haben wir Dienstag. Und das bedeutet Ukraine Space. Und Ukraine Space heute mit einem super Gast, wo ich mich total drüber freue, und zwar mit André Melnik, soweit er denn dann irgendwann auftaucht. Du hast jetzt schon was zu sagen, Dirk? Das ging ja flott.
Moin zusammen. Da das mit der Technik immer schwierig ist, dachte ich mir, ich bin mal früh. Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Ja, und da er noch nicht da ist, würde ich mal sagen, machen wir das, was wir immer machen. Wir retweeten jetzt Find den Space, damit darum möglichst viele mitkriegen, selbst die, die noch nicht zugehört haben. Weil da verlassen wir uns lieber auf uns selbst, als statt auf die Technik von Herrn Musk.
Schon passiert.
Wie bitte?
Ist schon passiert.
Also entweder sprichst du leise oder aber mein Handy hier spinnt.
Ist jetzt besser?
Du klingst ein bisschen dosig. Machen wir eben die Gegenprobe. Mario, kannst du mal was sagen?
Also ich höre Dirk ganz normal.
Ja, dann ist es doch mein Handy, alles klar, ist ja gut.
Also ich habe jetzt noch mal Audio ein bisschen anders gemacht, ist jetzt besser. So, jetzt sage ich noch mal was. Test, Test, 1, 2, 3.
Holle. Jetzt sitzt du quasi in meinem Ohr. Jetzt bin ich nämlich mal kurz raus und wieder rein. Alles gut.
Na dann.
Bis jetzt sehe ich ihn noch nicht oder hat ihn schon jemand gesichtet? Also falls ihn jemand sehen sollte, bitte sofort melden. Ich habe ihn noch nicht gesichtet. Ah ja, er schreibt gerade, er ist fast bereit.
Er kommt ja immerhin aus New York. Da dauert schon mal ein bisschen länger.
Ja, das stimmt allerdings. Aber da möchte ich jetzt auch für 10 Pfund nicht sein, ey. Ja, wir können ja alle schon mal ein Lied singen. Vielleicht kommt er dann.
Pummel liest schon mal die Nachrichten vor.
Ja, Krieg in der Ukraine beendet mit Sieg für die Ukraine. Der Kreml ist leider abgebrannt. Donald Trump wurde abgewählt. Mickey Mouse ist jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Und man ist sich noch nicht ganz klar, ob es vielleicht Brandstiftung war mit dem Kreml, weil die Moni war für 3 Tage nicht sichtbar auf X. Könnte also durchaus sein. Ja, und Tinte hat den Preis für den besten Flammkuchen des Dienstags gewonnen. Das sind die Nachrichten von heute. Das wäre so schön. Also ein fast bereiter Herr Melnik bedeutet noch nicht, dass er da ist. Zit, 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 zit. Ja, der Mann macht's spannend. Der Vorhang wackelt schon, also er müsste gleich auf der Bühne auftauchen, glaube ich. Hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich. Mein Papagei sagt nein, aber ich hoffe nicht, dass das irgendwie maßgeblich ist für diesen Space. Na bitte, da haben wir ihn doch. So, wir haben Dienstag, wir haben jetzt etwas nach 18 Uhr, was aber nicht weiter schlimm ist. Und wir haben einen Gast, und da freue ich mich immer ganz besonders, wenn wir ihn endlich an der Angel haben. André Melnik. Ja, was soll ich sagen? Seit du das letzte Mal da warst, ist so viel passiert, dass man ja gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich anfangen muss. Also beim letzten Space hat der gute Herr Melnik sich noch in Brasilien befunden, mittlerweile in New York. Ich hoffe, jetzt auch so ein bisschen angekommen, weil das ist ja, glaube ich, noch mal eine riesengroße Umstellung. Außerdem stelle ich mir diese Stadt sehr erschlagend vor, wenn man vorher in Brasilien unterwegs war. Aber lassen wir doch selber zu Wort kommen. Herr Melnik, bitte schön, einmal kurz, wie ist es in New York wieder hingekommen und mittlerweile eingelebt, ja oder nein? Mikrofontaste drücken.
Ja, ah, hallo, guten Abend, liebe Bummelzage, liebe Ukraine-Freunde. Ich danke für die Einladung. Es ist für mich wie immer eine Ehre. Es hat ein bisschen gedauert, aber wie du das gerade selbst gesagt hast, also die Umstellung ist nicht einfach hier in New York, obwohl wir schon vor fast einem halben Jahr aus Brasilien nach in die USA gekommen sind. Also diese Umstellung dauert immer noch an. Also sowohl in Bezug auf die Arbeit als auch auf alles andere. Aber New York ist natürlich eine Nummer. Das ist die Bundesliga der Weltdiplomatie und das spüre ich jeden Tag auch in meinem Job hier. Ich bin dankbar meinem Präsidenten, dass er diese Entscheidung getroffen hat vor knapp einem Jahr, über einem Jahr schon. Und seit Anfang Sommer bin ich jetzt hier bei den Vereinten Nationen als Botschafter. Eine schwierige Aufgabe, ehrlich gesagt, in jeder Hinsicht, weil die Zeiten sich geändert hat, weil dieser Krieg schon fast 4 Jahre dauert und in einem Monat das 5. Jahr beginnt. Das ist einfach kaum vorstellbar für uns, 1418 Tage, genauer gesagt. Und das ist schon länger wie der zweite Krieg, der auf unserem Boden gewütet hat, zwischen 41 und 45. Sowas kann man gar nicht fassen, aber nicht desto trotz, wir sind immer noch da und wir kämpfen da, wo wir sind, hier gerade auf diplomatischem Parkett in New York bei der UNO. Ist eine schwierige Aufgabe, weil die Stimmung auch hier sich wendet und das spüre ich jeden Tag in meiner Arbeit. Russland hat ja leider für uns geschafft, das ein Gefühl oder eine Illusion zu kreieren, dass Putin gewinnt, egal was man tut, egal was die Europäer tut, egal was die Amerikaner als Vermittler jetzt versuchen. Und diese Stimmung ist spürbar, weil viele Staaten, die trauen sich gar nicht jetzt auch uns direkt zu unterstützen bei wichtigen Abstimmungen in der Generalversammlung der UNO. Wollen sie sich enthalten oder sie erscheinen gar nicht zur Abstimmung? Also das ist die Realität, die wir haben und diese Realität, sie ist nicht unwichtig, denn die Zahlen, die haben eine große Bedeutung. Am Anfang des Krieges waren das hier über 140 Staaten, die unsere Resolutionen unterstützt haben, dafür gestimmt haben. Im Dezember 2025, also vor einem knapp vor einem Monat, da hatten wir einige wichtige Abstimmungen und da verharren wir bei der Zahl 91 oder 92. Das heißt, 50 Länder sind jetzt quasi irgendwo, die sind verschwunden und das ist auch eine schwierige Aufgabe für uns, für unsere Diplomatie, sie zu erreichen mit Argumenten, also weniger jetzt mit Emotionen, das hilft jetzt kaum, sondern mit Argumenten. Und das ist
quasi diese. Es ist eigentlich schon ein bisschen frech, wenn man sieht, wie euer Volk sich da hält und wie die kämpfen, da überhaupt noch irgendetwas in Frage zu stellen. Also wir sind ja nur hier unter uns und ich finde es einfach wirklich anmaßend und frech, dass man da unterstellt, dass die Ukraine sowieso nicht gewinnen könnte, weil ich sehe den großen Gewinn der Russen einfach nicht, wenn man sich überlegt, wie sie uns am Anfang verkauft worden sind, die irrsinnig großen, gefährlichen, barbarischen Russen, vor denen man Angst haben muss und ihr habt bis jetzt geschafft, sie so weit zurückzuhalten, dass sie gerade mal den Vorgarten der Ukraine bevölkern, was schlimm genug ist. Und ich kann auch diese Einstellung dieser Länder überhaupt nicht nachvollziehen, weil es gibt keinen und wirklich überhaupt gar keinen vernünftigen Grund auf dieser Welt, warum Russland da überhaupt einmarschiert ist. Und diese Länder sollten sich meines Erachtens nach wirklich in Grund und Boden schämen, dass da überhaupt irgendwie das ukrainische Volk in Frage gestellt wird. Ganz ehrlich, das ist meine Meinung dazu.
Jetzt ich danke dir, Bummelzage, für diese Auffassung. Und das Problem ist halt, dass wir, und das ist etwas, was ich gerade hier in New York im Moment leider ohne Erfolg versucht habe, nämlich unsere vor allem europäischen Partner und Freunde und Verbündeten dazu zu bringen und die zu überzeugen, dass die EU als Machtakteur endlich auch ihre Taktik und ihre Strategie hier gegenüber dem globalen Süden ändern muss. Denn bis heute sieht es so aus, nur ein Beispiel. Wir hatten eine wichtige Resolution Anfang Dezember hier in der Vollversammlung, wo wir, und die wurde auch Gott sei Dank unterstützt, aber wie gesagt, die Zahlen sind nicht die, die wir uns gewünscht haben. Und diese Resolution wurde ja eingebracht, nicht nur von uns, sondern auch mit gemeinsam mit der EU, auch mit Kanada und fast 50 Länder haben dieses Vorhaben auch gesponsert, also unterstützt. Und das, was wir gesehen haben als Ergebnis, ist bitter nicht nur für uns, für die Ukraine, sondern müsste auch eine Zäsur darstellen für die EU. Denn es ist auch quasi eine Benotung dieser Politik, die jahrzehntelang erfolgreich war im Umgang mit den Staaten in Afrika, in Lateinamerika, in Asien, überall. Aber jetzt kommt die EU an ihre Grenzen, denn es ist quasi eine Antwort seitens des globalen Südens, nicht nur uns gegenüber, sondern auch der EU, dass und wenn man das übersetzt, quasi aus dem Diplomatischen, dann würde das heißen, uns ist es egal, was ihr quasi von uns wollt, was ihr fordert, denn wir haben unsere Position, also wir möchten uns enthalten, wir möchten quasi neutral bleiben gegenüber diesem Krieg, dem größten Krieg in Europa seit 80 Jahren, und die Antwort der europäischen Freunde bleibt leider bis heute aus. Und die EU hat ja viele Mittel in der Hand, um die Stimmung hier komplett zu drehen, denn man hat ja, nachdem die Amerikaner aus diesem Geschäft der Entwicklungshilfe praktischerweise komplett ausgestiegen sind mit USAID und so weiter, bleibt die EU der wichtigste Akteur auf diesem Feld. Das heißt, die meisten Staaten der Welt sind praktischerweise abhängig, also von der Hilfe, und das sind Milliarden Euro, die jedes Jahr fließen, um die Zivilgesellschaften zu unterstützen, die Wirtschaft anzukurbeln. Und das wird ignoriert bei diesen Abstimmungen, und gleichzeitig wird erwartet, dass diese Unterstützung fortgesetzt wird. Und da müssen unsere europäischen Freunde wirklich über den eigenen Schatten springen, um diese Dynamik, die wirklich schief läuft, und das nicht nur bei der UNO, sondern auch bei vielen anderen Institutionen, um diese Dynamik wirklich zu verändern, um zu zeigen, dass wir, also die EU müsste auch Zähne zeigen, also buchstäblich, und das, was Frau Kallas vor kurzem sehr treffend, wie ich finde, formuliert hat, wir müssen aufhören, immer nur Good Guys zu sein, sondern manchmal auch Bad Guys, und das bedeutet, dass man die eigenen Interessen, und wenn wir über den Krieg gegen die Ukraine sprechen, das ist auch ein Existenz oder ein Interesse der EU und nicht nur das der Ukraine, dass man nicht ignorieren darf. Und bis heute wird dieser Anspruch, diese Bitte der Europäer, dass man die Dynamik hier bricht bei der UNO, dass man diesen Eindruck quasi vernichtet, als ob Russland auch politisch, auch diplomatisch hier gewinnt und wieder quasi aus dieser Isolation herauskommt. Das ist etwas, was unsere europäischen Freunde durchaus imstande sind zu erreichen. Man muss eben nur alles auf den Prüfstand stellen und versuchen, diese Instrumente, die man hat, in der Hand endlich zu nutzen. Und dann hat man quasi wieder, also die Stimmung, die am Anfang des Krieges herrschte, wo Emotionen noch eine Rolle spielten und wo eben eine überwiegende Mehrheit dahinter stand. Heute ist es leider nicht mehr der Fall.
Vor allen Dingen muss man in diesem Fall auch wirklich sagen, und ich glaube, das spreche ich für alle hier in diesem Space, Neutralität bedeutet in diesem Moment Russland zu unterstützen. Das ist einfach eine Sache, bei der man sich entscheiden muss. Und ich finde, es gibt da nur eine vernünftige Entscheidung, weil die Fakten sprechen eindeutig dafür, dass Russland der Aggressor ist, dass es keinen Grund gibt, warum die Ukraine überfallen worden ist. Und vor allen Dingen auch, dass die Ukraine gerade auch unseren Frieden absichert, und zwar jeden Tag mit Menschenleben. Und ich weiß nicht, warum das bei diesen Menschen einfach nicht in den Köpfen ankommt. Und es ist ja sehr ehrenvoll, wenn man sagt, man möchte in Ruhe an einem Tisch sitzen und in Gesprächen alles klären. Das ist auch sehr lobenswert, solange das Gegenüber das auch möchte. Wenn aber ein Putin auf der anderen Seite steht, dann klappt's halt nicht mit dem Kaffee und den Plätzchen und sich hinsetzen und ganz in Ruhe etwas klären. Sondern dann muss man unter Umständen auch mal eine Grenze überschreiten, die vielleicht unangenehm ist. Und also wir schämen uns hier schon gerade für unsere Regierung in Grund und Boden, weil wir fragen uns hier alle, warum überhaupt das russische Haus noch auf ist. Das braucht hier kein Mensch. Da wird immer von russischem, deutschen Dialog gesprochen, den will keiner mehr. Also ganz ehrlich, ich brauche den nicht, und ich glaube, niemand anders hier in diesem Space ist irgendwie wild darauf, sich mit Russland zu connecten. Da sind so viele Fehlentscheidungen getroffen worden, und man hängt immer noch so unter der Bettdecke und traut sich nicht raus. Also wir sind da ganz bei dir. Man kriegt langsam aber sicher auch so ein bisschen die Wut. Jetzt müsst ihr euch natürlich auch immer noch diplomatisch zusammenreißen, während wir hier manchmal wirklich raushauen können. Und ich hoffe, das machen wir heute auch. Wir machen es nämlich, wie wir es immer machen, jeder wirklich erstmal nur eine Frage. Ich weiß, es gibt immer wieder welche, die dazwischen sagen, ich habe aber zwei Fragen. Es ist unfair den Leuten gegenüber. Also bitte erst eine Frage und dann, wenn alle durch sind, kommt dann nochmal die zweite Frage und von mir aus auch die dritte. Aber wenn denn Fragen da sind, dann sollen alle die Möglichkeit bekommen. Und da fangen wir jetzt auch mit an, weil die Konstanze schon ganz hibbelig. So. Konstanze, dann darfst du jetzt auch direkt loslegen.
Henning, und es ist ja nett, dass Sie wieder Zeit für uns haben. Ihre Rede, die hatten Sie ja angekündigt, dass Sie da ordentlich den Russen einheizen würden. Ich würde die Rede gerne hören. Geht dazu die Möglichkeit?
Ja, hallo. Ja, klar. Also gestern war diese Rede und ich schicke dann auch einen Link. Es gibt einen Link auf der Website der UNO, und da könnte man die gesamte Sitzung, die hat knapp so über 2 Stunden gedauert, sich ansehen, und zwar in allen 6 Sprachen der UNO. Leider nicht auf Deutsch, aber auf Englisch und auf Französisch, auf Russisch natürlich auch. Und in dieser Rede gestern, da habe ich versucht, auch den Blickwinkel zu verändern. Denn normalerweise ist es so, dass solche Sitzungen verlaufen, indem man die meisten dann auch tröstende Worte finden. Einige oder zumindest unsere europäischen Freunde, die am Tisch sitzen als Mitglieder des Sicherheitsrates, die verurteilen natürlich auch aber insgesamt herrscht so eine trübe Stimmung, denn alle, die dort sitzen, verstehen, dass der Sicherheitsrat wegen Russland blockiert bleibt, dass Russland auf jede Entscheidung sein Veto einlegen kann. Und deswegen war der Sicherheitsrat bis heute unwirksam, um seine Rolle zu spielen, nämlich dafür zu sorgen, dass Frieden und Sicherheit gewährleistet werden. Und wenn Kriege ausbrechen, dann war er ja, das die Aufgabe der UNO, vor 80 Jahren war das so gedacht, um nicht nur quasi mit Worten oder die einen Krieg zu verurteilen, sondern auch dafür zu sorgen, dass Sanktionen eingeführt werden, vom Sicherheitsrat quasi gesegnet, dass auch am Anfang Truppen geschickt werden. Nur ein Beispiel, 1950, als Koreakrieg ausgebrochen war, dann das waren dort also die UNO-Truppen, die quasi gegen die Aggression von Nordkorea gekämpft haben. Und heute ist es natürlich ganz anders. Und deswegen versuche ich immer wieder, auch bei der gestrigen Sitzung, also so ein bisschen diese Sichtweise zu verändern. Und meine gestrige Rede war gewidmet einem Thema, nämlich der wirtschaftlichen Situation in Russland. Und ich habe eine sehr detaillierte Analyse vorgelegt, um zu zeigen, dass obwohl Putin jetzt auch mit Muskeln spielt, mit diesen Oreshnik-Raketen, die wir gesehen haben, mit diesen Anschlägen auf zivile Infrastruktur in der Ukraine, um die Energieversorgung zu zerstören. Aber das macht er nicht aus der Position der Stärke, sondern aus der Position der Schwäche. Und genau diese Schwäche habe ich gestern vielleicht zu lange, fast 20 Minuten hat es gedauert, habe ich sehr akribisch beschrieben. Und das Fazit war, dass Russland in diesem Jahr zumindest nicht mehr in der Lage sein wird, diesen Krieg so zu führen, wie es bis heute der Fall war, weil finanzielle Mittel immer knapper werden und nicht nur, weil die Importe von Energieressourcen dann auch austrocknen, sondern auch, weil die innerpolitische Lage aus ökonomischer Sicht immer prekärer wird. Und das hat so ein bisschen gestern auch dafür gesorgt, dass vor allem unsere Freunde, denn wir müssen jetzt quasi nicht mehr so diese neutrale Mitte überzeugen, aber vor allem auch unsere Verbündeten dazu bringen, dass sie auch wieder Mut zeigen und nicht nur in diese Resignation verfallen, wenn sie diese schrecklichen Bilder sehen, das, was wir die Ukrainer am eigenen Leib spüren, in unseren Städten, wo seit 3-4 Tagen alles dunkel ist und keine Wärme, kein Licht. Das ist wirklich schrecklich, sondern jetzt müssen wir unsere Freunde dazu bringen, auch mal zu verstehen, dass egal wie man auf Russland schaut, ökonomisch und wirtschaftlich betrachtet, bleibt Russland nur eine Mittelmacht, die gesamte Wirtschaft ist zwar jetzt quasi auf oder für den Krieg bestimmt, ist eine reine Kriegswirtschaft und das ist nur die Frage der Zeit, wann dieser Knackpunkt, also dieser Breaking Point erreicht wird, dass Putin nicht mehr in der Lage sein wird, diesen Krieg zu finanzieren. Und das bedeutet im Umkehrschluss, vor allem für unsere Freunde, dass man jetzt nicht nachlassen sollte, das zu tun, was man bis heute getan hat, nämlich die Sanktionsrunden zu verschärfen, die Sanktionen wirken, jetzt auch diese sogenannten Sekundärsanktionen einzuführen, das, was die Amerikaner gerade übrigens vor einigen Monaten endlich begonnen haben zu tun, gegenüber Indien und anderen Akteuren, die quasi die Verluste, die Russland im Europageschäft erlitten hat, auszugleichen. Stichwort Brasilien, das du, lieber Pummels, erwähnt hast. Brasilien ist nach wie vor der größte Dieselkäufer für Russland mit knapp 11 Milliarden US-Dollar Volumen seit 3 Jahren schon. Und wenn man auch diese Themen nicht anpackt, wenn man all diese Schlupflöcher, die Russland geschafft hat, nicht schließt, dann wird es leider für uns, aber auch für Europa, dieser Krieg weiterhin sich in die Länge ziehen und deswegen versuchen wir gerade dieses Podium des Sicherheitsrates, auch der Vollversammlung, dazu zu nutzen, um nicht nur einfach mal das Offensichtliche zu sagen, wie schwer die Lage ist und wie hoch die Verluste und wie groß das Leid der Menschen, sondern vor allem dazu unsere Freunde und Verbündete zu bringen, jetzt also das Richtige zu tun, um und Russland weiterhin in die Enge zu treiben. Das ist möglich und hoffentlich auch, wenn die USA jetzt
erwecken. Und wenn die Geduld, wenn die Geduld von Donald Trump hier zu Ende ist, dann haben wir diese Chance, um Russland wirklich zum Frieden zu bewegen.
Da habe ich gerade eine Frage in den Kommentaren, und zwar von Ilda. Und er schreibt, oder sie schreibt, er meint den Trump genauso als wankelmütig und unberechenbar wie wir. Und kann man in den USA ein bisschen mehr auf Trump einwirken, damit er endlich mal sieht, was die Ukraine alles für die Demokratie und die Freiheit und so weiter macht?
Auf jeden Fall. Ich war ein bisschen zu spät, weil ich gerade auch einen Termin mit einem der amerikanischen Botschafter hier hatte, und die USA, es ist ein bisschen erstaunlich, aber was man hört, ist, dass die USA jetzt viele UNO-Institutionen verlassen werden, und dass sie immer wieder die Vereinten Nationen kritisiert haben, zum Teil auch zu Recht. Aber wenn man auf die Tatsachen schaut, dann ist die amerikanische Botschaft hier bei der UNO, also die größte in dem Sinne, dass sie hier 5 Botschafter haben, also 5, nicht nur Michael Waltz, den ehemaligen diplomatischen Berater von Trump, sondern auch 4 seiner Stellvertreter im Botschafterrang, jeder von ihnen auch eine wichtige Funktion hat. Und wir sind natürlich, ich bin täglich im Kontakt mit all ihnen, um genau das zu erreichen, nämlich um die Amerikaner dazu zu bringen, endlich auch all ihre Trümpfe, die sie haben, und sie haben viele Trümpfe, sowohl hier bei der UNO als auch natürlich bilateral zu nutzen, um Putin zu zeigen, dass sie auch ernst meinen. Und ich habe hier ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt, aus vielen Gründen. Auch die gestrige Sitzung des Sicherheitsrates hat gezeigt, das haben wir gehört aus dem Statement von der amerikanischen Botschafterin, die da war, dass Putin das sich nicht zu leicht machen sollte, dass diese Geduld wirklich schneller am Ende sein wird, als man befürchtet, und dass man dann auch all die Mittel einsetzt, nicht nur quasi das Zuckerbrot, das wir immer wieder gesehen haben, sondern endlich auch diese Peitsche, und die Amerikaner, man mag das kritisch sehen oder weniger kritisch, aber gerade die jetzige US-Administration kann das tun, nicht nur jetzt im Fall von Venezuela oder jetzt hoffentlich im Iran. Und beide waren und sind ja enge Verbündete von Russland, gerade der Iran, der die Drohnen und die Technologien und auch die ballistischen Raketen nach Russland liefert in riesigem Umfang. Das heißt, da können wir schon darauf hoffen, dass wenn man endlich erkennt, dass Putin ja nur spielt, dass er nur versucht, die Zeit zu gewinnen in diesen letzten Monaten, wo wir sehr, sehr intensiv verhandelt haben, wo diese Shuttle Diplomacy ununterbrochen gelaufen ist, von Florida bis nach Paris, nach Berlin, dann kann ich Putin nicht beneiden. Und wir sind hier natürlich auch dazu da, um in vielen Gesprächen, die wir führen, auch ich persönlich mit den Parlamentarier, mit Diplomaten, auch natürlich mit der Business Community hier in New York, um dafür zu sorgen, dass diese Geduldsfaden schneller abreißt, als die Russen hoffen.
Ich sag noch mal eben was in eigener Sache, und zwar manch einer ist vielleicht von Herrn Melnik geblockt worden. Das besprechen wir jetzt nicht im Space. Ihr könnt das unten in die Kommentare schreiben, und André wird sich dann darum kümmern, wenn dieser Space zu Ende ist. Dann möchte ich dir ans Herz legen, lieber André, der Samano Suke hat ein Video gemacht, also wirklich von Anbeginn des Überfalls auf die Ukraine bis heute, und zwar konsequent Melnik. Ich habe es mir schon angeguckt, es ist unheimlich viel Arbeit da drin und richtig liebevoll zusammengeschnitten. Das wäre schon schön, wenn du dir das auch mal angucken könntest. Ich hoffe, der Samano packt das in die Kommentare, damit du dann den Weg leicht findest. Also wirklich ein irrsinnig gutes Video. also wirklich, ich fand es richtig, richtig toll und es war eine Menge Arbeit, deswegen hat das verdient, dass wir das alle mal einmal angucken und vielleicht auch auf YouTube liken. So, das nächste ist dann der Dirk, bitteschön.
Ja, ich habe folgende Frage. Aus meiner Sicht verfolgt Trump und seine Administrationsklicke ja sehr stark wirtschaftliche Ziele. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die sich in Russland versprechen, sehr viel ja für sich halt auch zu sichern für eine Zeit nach dem Krieg. Aus meiner Sicht ist ja die Ukraine der wesentlich interessantere Investitionsort, weil ja der Krieg, wenn er mal vorbei ist, da viel mehr Power eigentlich ist, wir auch viel schneller sind und besser ausgebildet und so weiter. Wie ist dein Eindruck? Ist wirklich Politik das Spiel in den USA oder sind es eher, sag ich mal so, wirtschaftliche Interessen dieser Administration? Ist das anders, als man so öffentlich war? Spricht man mehr wirklich mit den USA, dass sie halt auch was machen, politisch einwirken und ihre Waffen halt gegenüber Putin nutzen? Oder ist das mehr so ein singuläres Interesse der Trump-Administration und der Leute ringsrum?
Danke für diese Frage, die ist in der Tat wichtig auch für uns zu verstehen. Und wir sind immer noch dabei herauszufinden, wie man jetzt oder wie wir als Ukraine, aber auch als Europäer agieren sollten, um diesen Willen. Und das muss man auch ehrlich gesagt zum Ausdruck bringen, denn es gibt viele, die natürlich das Vorgehen der USA kritisieren und sehr oft zu Recht, aber was man nicht verneinen kann in diesem Fall, ist zumindest der Wille, und zwar egal aus welcher Motivation, denn den Willen, diesen Krieg zumindest, den Russland führt gegen die Ukraine, zu beenden. Und das bleibt, also dieses Ziel bleibt, das weiß ich, das spüre ich jeden Tag. Und unsere Aufgabe ist es natürlich jetzt auch den Amerikanern quasi zu helfen, dieses Ziel tatsächlich zu erreichen. Und da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, die Wirtschaft auf jeden Fall. Übrigens auch in diesen sehr, sehr schwierigen Verhandlungen, die wir in den letzten Monaten mit den Amerikanern ununterbrochen geführt haben, übrigens auch hier in New York. Und auch da geht es sehr oft um diese wirtschaftliche Komponente. Und das, was wir übrigens bis heute erreichen konnten, quasi bilateral mit der Hilfe der Europäer, die endlich und Gott sei Dank auch am Tisch sitzen und diesen ganzen Prozess also mitgestalten, mit beeinflussen können, dass wir auch als Teil dieser Abkommen, die vorbereitet werden, und da geht es ja natürlich um sehr schwierige Fragen des Territoriums, die immer noch ungelöst bleiben, aber auch um Fragen der Sicherheitsgarantien und um Fragen der Wirtschaft nach dem Krieg. Und eines der Abkommen, die fast schon fertig sind, betrifft genau auch diesen Teil, nämlich dass ein Fonds geschaffen wird, aus dem Projekte in der Ukraine investiert werden. Und da geht es um private Gelder, um Investments, wie übrigens auch BlackRock, was in Deutschland so ein bisschen kritisch gesehen wird. Aber zumindest ist dieser Ansatz Teil von den ganzen Debatten. Und natürlich, und das kann man auch leider nicht verneinen, das, was wir spüren, ist oder spielt diese Frage der wirtschaftlichen Interessen auch gegenüber Russland eine Rolle. Und wir hoffen nur, dass, weil Putin, er weiß ja, wie man, Putin ist ja bei allem, was man zu ihm sagen möchte, er ist nicht dumm. Und er weiß, wie man dieses Herangehen, das heute in den USA, im Weißen Haus herrscht, zu seinem Interessen auch zu nutzen. Und deswegen, da werden Luftschlösser gemalt und so viel in Aussicht gestellt, dass das wirklich wahrscheinlich verlockend erscheinen sollte für die Amerikaner. Aber wie gesagt, wir sind auch da und wir versuchen dabei auch natürlich das Ganze in dem Sinne in Frage zu stellen, dass das nicht mehr als nur als eine als als eine Falle ist und dass der potenzielle Gewinn, den man sich verspricht aus diesen künftigen Unternehmungen, also mit Russland, sei das in der Arktis oder wo auch immer, dass das alles eine reine Illusion ist, denn wie man sagt,
Russland, ich verstehe das sowieso nicht. Trump ist doch schon mal drauf reingefallen. Der hat doch schon mal geglaubt, dass er einen Trump Tower am Roten Platz bauen darf. Das hat ja nun auch nicht funktioniert.
Ja, genau. Und deswegen, aber wie gesagt, man darf das nicht unterschätzen. Also diese Dynamik. Das heißt, dass man und auch die Tatsache, wenn man darauf blickt, wer für die Amerikaner jetzt also die Verhandlungen führt, das sind ja oft keine Diplomaten wie wir, sondern dann sind Menschen, die in der Wirtschaft tätig waren. Und das Gute aus unserer Sicht daran ist, dass sie einen engen, wenn man so will, einen direkten Draht zu Donald Trump haben. Und das heißt, alles, was da besprochen wird, da kann man davon ausgehen, dass das auch sofort direkt kommuniziert wird. Und das heißt, dass dieser direkte Draht sehr, sehr kurz ist in dem Sinne. Und deswegen habe ich auch vor kurzem zum Beispiel zufällig übrigens also die Schwester von Jared Kushner hier getroffen. Sie ist auch eine Großinvestorin hier und auch diese Möglichkeiten versuche ich zu nutzen, um wichtige Nachrichten quasi weiter zu leiten. Das heißt, heutzutage muss auch das gesamte diplomatische Geschäft, wenn man so will, muss auf den Prüfstand. Denn alles, was noch vor einigen Jahren wirksam erschien und üblich war, funktioniert heutzutage nicht immer. Und das ist auch Teil dieser verrückten Realität, in der wir leben müssen.
Ja, das ist wohl wahr. Verrückt ist, glaube ich, noch geschmeichelt für das, was momentan auf der Weltpolitikbühne passiert. So, und da haben wir noch schon Samazuke. Auch kurz halten, eine Frage und ab geht die Bus.
Ja, hallo zusammen. Hier ist Andreas. Also, guten Abend, Herr Melnik. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für uns alle hier. Also, ich wollte nochmal auf das Video hinweisen, weil ich hatte ja damals diesen Thread gemacht bei X. Über ihre über das Jahr 22, ihr Jahr 22 in Deutschland. Und jetzt habe ich noch Sachen in das Video gepackt von 2015 und anderen Jahren vorher. Das ist alles sehr viel Inhalte. Katja hat es schon gesagt. Also da habe ich gedacht, ich müsste mal dieses ja alles zusammenpacken, was so die Geschichte hergibt und die ehrliche Version, was da alles los war, was ich schon in dem Thread hatte damals. Also wenn Sie da Lust haben, reinzugucken, also das ist wirklich eine kompakte Sache, 60 Minuten circa. Ich habe zum Beispiel gefunden von 2015 bei Günter Jauch, falls ich daran erinnern, da waren Sie gerade erst Botschafter geworden. Und also in Deutschland. Und daher, ja, wollte ich nochmal kurz sagen. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Und ja. Danke, lieber Andreas. Ich hatte noch heute früher keine Zeit, mir das anzusehen, aber ich werde das noch heute tun und ich bin ehrlich gesagt sprachlos, dass Sie so viel Zeit sich genommen haben, um das Ganze zu verarbeiten und diesen Film zu machen. Ich weiß, wie zeitintensiv das Ganze ist und aber wahrscheinlich ist es immer noch heute wichtig zu verstehen, warum das Ganze, warum der Krieg ausbrechen musste und obwohl er hätte verhindert werden können. Das ist meine persönliche Meinung und ich glaube, dass dieser Rückblick uns auch helfen könnte, zumindest jetzt, wo wir wirklich, wir sind jetzt heute angelangt an einem kritischen Punkt. Also für Russland, aber ehrlich gesagt auch für die Ukraine. Und da müssen wir auch ehrlich sein. Das heißt, jetzt nur zu sagen, dass alles prima läuft und dass die Resilienz genauso stark bleiben wird in den kommenden Jahren. Ja, das ist wahr. Aber wenn man bedenkt, welchen Preis die Menschen zahlen müssen,
Ich möchte da gerade bei dem Preis, ich möchte da wirklich mal drauf hinweisen, also man kann es an Selensky sehen und man kann es auch in dem Video an Herrn Melnyk sehen, wie sehr sich die Gesichter der Ukrainer verändern im Laufe der Zeit. Also das ist wirklich unfassbar. Und das liegt, glaube ich, wirklich daran, weil von der anderen Seite wird ja immer gesagt, die betteln alle. Natürlich betteln die und das Betteln in dem Moment ist in Anführungsstriche gesetzt, weil es geht um deren Leben, um deren Existenz. Und weil alle Länder so schwerfällig sind, muss man es scheinbar ständig wiederholen. Wenn man denn einmal vernünftig reagieren würde, müsste da niemand mehr betteln, müsste da niemand mehr krähen und dann müsste man auch niemanden mehr auf niemanden mehr verbal einschlagen. Das Problem ist ja einfach, und ich glaube, André, du hast das in Deutschland damals sehr gut bemerkt mit Herrn Scholz, es ist ein schwerfälliger Tanker, dieses Deutschland. Und bis man da mal wirklich was in die Wege bekommt, muss man mitunter wirklich deutlich werden. Und auch in diesem Video sieht man das sehr gut. Zwischendurch müssen einfach deutliche Worte gesprochen werden, wo sich dann die Gegenpartei immer drüber aufregt. Als Diplomat sollte man sich im Griff haben. Nein, also wenn man so stoischen Menschen gegenüber sitzt, dann muss man manchmal auch tatsächlich das Wort Leberwurst bemühen oder auch Bagel holen. Also wo ich ja wirklich drüber schmunzeln muss nebenbei noch. Aber das ist dann einfach mal notwendig. Und der Witz ist ja, diese Sachen bleiben im Gedächtnis. Das ist ja der absolute Hammer. Also mit dieser beleidigten Leberwurst sind wir heute noch beschäftigt. Und sobald irgendjemand Scholz sagt, fällt mir sofort Leberwurst ein. Also passt schon. Ist schon genau richtig so. Also ich glaube, ich wäre noch viel undiplomatischer geworden, als du bist.
Andreas, für diese Mühe und ich werde mir den Film ansehen und ich hoffe, dass andere, die dasselbe tun werden, die könnten vielleicht auch einiges besser verstehen, weil so vieles schnell in Vergessenheit gerät heutzutage. Aber manchmal braucht man diesen Rückblick, um den heutigen Blick in die Zukunft zu schärfen und vor allem besser zu verstehen, was heute, gerade jetzt, wo wir die Lage beschreiben, wie sie ist, unverblümt, sie ist schwierig für uns, bei uns zu Hause. Wir haben heute mit meiner Mutter gesprochen, mit Schwiegermutter in Kiew, 12 Grad in unserer Wohnung in Kiew. Seit 3 Tagen, also keine Wärme, keine Elektrizität und sie leben buchstäblich in der Küche, weil sie dort noch quasi Gasversorgung haben und da wärmen sie sich mit dem Gasherd quasi. Dasselbe betrifft Millionen Ukrainer. Das heißt, wir bleiben mutig, wir werden weiterhin für unsere Sache kämpfen, aber die Umstände heute, die sind viel dramatischer als vor 3 Jahren, wo ich in Kiew war und man hat dasselbe befürchtet damals, dass es nicht eingetreten, Gott sei Dank damals, aber wie gesagt, und das zeigt, dass unsere Luftverteidigung leider, das muss man auch so klar sagen, nicht in der Lage ist, so viele Raketen und Drohnen abzuschießen, wie es noch der Fall war vor einem Jahr oder vor 3 Jahren. Das heißt, da müsste viel mehr geschehen und deswegen ist es wichtig, jetzt rückblickend zu schauen, welche Fehler begangen wurden und damit jetzt man diese Fehler meidet. Deswegen danke, lieber Andreas, für diese Bemühungen. Also ich bin wirklich sprachlos, das muss ich sagen.
So, und weiter müssen wir machen, weil wir haben noch ein paar Fragen mehr. Und zwar, ich möchte eins noch sagen, ich möchte es nicht relativieren, bitte nicht falsch verstehen. Aber da ich auch keine Heizung habe, sitze ich hier auch so bei 12, 13 Grad rum. Und wenn ich jetzt überlege, ich sitze aber nur in der Kälte, wenn ich jetzt auch noch Beschuss um die Ohren hätte und eventuell auch noch meine Fenster fehlen würden, ich weiß gar nicht, wie die Ukrainer das immer so schaffen. Also und trotzdem noch stark zu sein und trotzdem noch zu sagen, bevor wir Territorium hergeben, kämpfen wir weiter. Also ich kann dieses Volk einfach nur bewundern. Und jetzt ist die Tiziana dran mit ihrer Frage. Bitteschön.
Ja, erstmal schönen guten Abend und speziell an Sie, Herr Melnyk. Ich möchte jetzt gar nicht auf das USA-Thema eingehen, weil ich kann das schon einsehen. Sie müssen auf der diplomatischen Seite bleiben. Das klären wir dann immer in unseren Spaces. Da können wir richtig reinhauen. Also, ja. Meine Frage an Sie wäre jetzt mal folgende gewesen. Russland pocht ja die ganze Zeit auf Neuwahlen in der Ukraine. Wir wissen ja, dass das eigentlich in der ukrainischen Verfassung festgelegt ist, dass während Krieg gar keine Wahl stattfinden können. So. Trump in die gleiche Kerbe kommt auch mit rein, aber ich finde, Selenskyj ist ein sehr hochintelligenter Mensch. Er hat ja das gemacht. Er hat ja gesagt, gibt uns 60, 90 Tage Ruhe und dann mache ich Wahlen. So. Aber wir wissen ja, dass es nicht stattfindet. Was glauben Sie, wird jetzt der nächste oder was wäre Ihre Idee? Sie sind da näher dran. Was wäre jetzt das nächste Ziel? Russland dahin zu kommen, weil eins ist uns alle klar. Russland will, dass die Ukraine durch Russen regiert wird. Das war meine Frage. Danke.
Oh, also danke für diese Frage. Also die ist also für uns Ukrainer echt schwer. Denn einerseits sind wir und waren wir immer stolz darauf, dass auch mitten im Krieg, in diesem schlimmen Krieg, Demokratie für uns eine wichtige Rolle gespielt hat. Das haben wir gesehen, dass alle Institutionen funktioniert haben, das Parlament, die Regierung und das ist etwas, worauf wir stolz sind. Also die Zivilgesellschaft, diejenigen Akteure, die die Korruptionsbekämpfung machen und das heißt, es ist schon wichtig, dass wir dieses Erbe nicht nur bewahren, sondern dass wir nach dem Krieg noch stärker sind, denn wenn wir der EU beitreten möchten und wir haben jetzt endlich diese Chance, diese politische Chance, die müssen wir nutzen, aber das wird uns nicht geschenkt. Also wir müssen dann wirklich den ganzen Weg ohne Abkürzungen machen, das ist doch meine Sichtweise darauf, damit, wenn wir als vollständiges Mitglied aufgenommen werden in der EU, dass wir dort wirklich auch einen Beitrag leisten können, dass die EU auch aus der Sicht der Demokratie noch stärker wird. Wir wollen dann auch keine Bürde darstellen. Und die Frage der Wahlen ist hier natürlich auch, spielt eine wichtige Rolle, denn einerseits braucht das Land, also die Wahlen, das ist klar, die müssen regelmäßig stattfinden und wegen des Krieges ist es halt jetzt so, dass die Wahlen unmöglich waren und immer noch sind, solange das Kriegsrecht herrschte. Und andererseits, also die Wahlen abzuhalten, nur weil das quasi jetzt politisch verlangt wird, nur weil wir damit hoffentlich schneller zu einer Lösung kommen können, um den Krieg zu beenden und einen gerechten Frieden zu erreichen, das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, also wie man das schafft. Denn quasi eine Wahl zuzulassen, die den Menschen, und zwar nicht nur den Flüchtlingen, die jetzt in Europa leben müssen, und das sind Millionen Menschen, Millionen Ukrainer leider, oder auch den Soldaten, die an der Front kämpfen, eine Wahl zu ermöglichen, während der Krieg andauert, wie es heute der Fall ist, das kann ich mir wirklich kaum vorstellen. Und deswegen, es ist eine schwierige Überlegung, wie man das schafft. Einerseits, dass die demokratischen Instrumente weiterhin funktionieren und dass die Menschen die Möglichkeit haben, auch zu den Wahlurnen zu gehen und abzustimmen, aber andererseits, wie man das unter diesen Umständen macht. Und deswegen, ohne eine Waffenruhe zumindest, die mindestens einige Monate andauert, um die Wahlen vorzubereiten und dann auch abzuhalten, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und deswegen sollte unser Augenmerk darauf gerichtet werden, wenn wir über Wahlen sprechen, dann sollten das wirklich Wahlen sein, die zumutbar sind, die auch den Menschen diese Möglichkeit anbieten, ihre Stimme abzugeben, ob jetzt in Berlin, ob sie in Berlin sind oder in Warschau oder halt für den Soldaten entlang der Frontlinie. Denn das sind hunderttausende Menschen, die auch das Recht haben, ihre Stimme abzugeben. Und deswegen, es ist eine schwierige Überlegung und ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen werden, keine Versprechen abzugeben, um eben nur voranzukommen in diesem Friedensprozess, aber
die Voraussetzungen zu schaffen, wo es nicht, wo nicht mehr geschossen wird, damit die Menschen dieses von diesem Recht Gebrauch machen können.
So, und weiter geht's. Kurz gehalten, eine Frage mit dem Christoph.
Ja, hallo. Hallo, Herr Melding. Wie schön, Sie hier zu sehen. Und Katja, danke, dass du mich drangenommen hast. Herr Melding, ich möchte eine militärische Frage stellen. Wir sehen uns hier in Europa ja auf einem Kontinent, wo Krieg stattfindet, den Sie als Ukraine jetzt seit 4 Jahren massiv durchzustehen haben, seit 2014 schon in kleinerem Umfang. Und jetzt haben sich die Amerikaner inzwischen auf eine ganz brüske Art und Weise auch offenbart und haben zum Beispiel Grönland bedroht und unmögliche Sachen einfach gemacht. Die Amerikaner sind keine militärischen Verbündeten mehr von Europa. So kommt mir das vor. Und wir haben hier in Europa diesen furchtbaren Krieg, beziehungsweise Sie als Ukraine haben den durchzustehen und machen das auch unfassbar gut und halten die Russen unglaublich vom Hals mit unglaublicher Kraft und unglaublichem Geschick und Mut. Also militärisch sind sie genial. Und jetzt meine Frage, wie können wir denn als Europäische Union oder als Europäer, als Demokraten, als Deutschland mal verstehen, dass wir uns mit der Ukraine eigentlich verbünden müssen, beziehungsweise dass die Ukraine eigentlich unsere einzige Rettung ist als Europa, dass wir ein demokratischer Kontinent bleiben können. Denn Amerika hat sich abgewandt von der Demokratie. Donald Trump tritt die Demokratie mit Füßen. Russland, das sind die Letzten, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die Chinesen sind sowieso auch die Letzten. Also wir als Europa sind eigentlich eine Bastion der Demokratie, die noch übrig ist. Es geht um Militärisches. Gibt es irgendwelche Überlegungen, dass eine Militärallianz in Europa gebildet wird, mit der Ukraine nicht nur fast eine Vorreiterrolle würde ich mir wünschen. Sehen Sie das? Gibt es da irgendwelche Überlegungen?
Oh, danke für Ihre Frage. Ich meine, dieser Krieg hat so viel Leid gebracht und so viele schlimme Sachen, die man hätte lieber vermeiden müssen. Aber das vielleicht eines von dem, oder wozu dieser Krieg Menschen quasi bewogen hat, ist, dass die Europäer eben ihre eigene Stärke erkennen. Denn bis noch vor 4 Jahren, also bis vor dem Krieg und auch am Anfang des Krieges, ehrlich gesagt, muss man sagen, war das so, dass eine gewisse Dekadenzstimmung herrschte. Also Europa zu unterstützen war quasi nicht im Trend und man hatte sich immer wieder selbst kritisiert und klein gemacht und das hat weder Deutschland noch der EU nicht geholfen, nämlich diese ständige Selbstzerstörung quasi, dass man gar nicht tun kann, dass Europa unbedeutend ist als Akteur, als geopolitischer Akteur, und darum geht es im momentan. Und das einzige Gute vielleicht oder eines der guten Sachen, die dieser Krieg beleuchtet hat und den Menschen auch klar gemacht hat, war eben diese Selbstfindung Europas und vor allem der EU. Und das erfreut auch mein Herz, wenn ich sehe, dass endlich die Europäer erwachen, nicht in dem Sinne, dass sie uns geholfen haben. Das wird, und zwar ohne Pathetik in die Geschichte eingehen, diese Rettung der Ukraine durch Europa, sondern dass die Europäer immer mehr und mehr begreifen, man ist ja noch nicht so weit, aber man begreift, dass Europa im Moment nicht nur einer der größten Wirtschaftsakteure der Welt bleibt mit einem Bruttoinlandsprodukt, das russische um das Zehnfache übersteigt sondern dass Europa auch als geopolitische Macht endlich ihr oder sein eigenes Gewicht erkennt und bereit ist, auf diese geopolitische Waage zu werfen um eben auch das, was uns allen lieb ist und was wir schätzen, nämlich Demokratie und Freiheit und alles, was die EU ausmacht, in den Fokus zu stellen und auch gegenüber dem globalen Süden und der gesamten Welt. Und das ist und das heißt auch jetzt militärisch betrachtet, wenn vorher war das Thema gar nicht aktuell wegen der Amerikaner, die ja für die Sicherheit Europas jahrzehntelang gesorgt haben. Und das war notwendig und wichtig. Und heutzutage sehen wir, was geschieht. Und das und dieses neue Erwachen in Deutschland vor allem, aber auch insgesamt in Europa, dass man die Verteidigungsausgaben erhöht und dass man vielleicht, und man hört endlich auch wieder diese Stimmen, dass man auch eine europäische Armee zusammenstellt. All diese Gedanken unterstütze ich voll und ganz. Und zwar aus einem Grund, denn wir sehen heute in der Ukraine, also wir haben zwar diese riesige Unterstützung aus Europa, früher mehr auch aus den USA, was die Waffen betrifft und so weiter und vieles mehr, natürlich auch die finanziellen Mittel, die wir bekommen, um zu überleben, aber militärisch müssen wir alleine kämpfen. Das heißt, wir müssen das Ganze selbst ausbaden. Und das ist eine bittere Lehre auch für Europa, denn sollte etwas Ähnliches oder sollte Putin jetzt nur befriedigt werden und dann nach einer kurzen oder langen Pause sein größeres Ziel verfolgen, nämlich auch Europa anzugreifen, dann, ehrlich gesagt, kann ich mir heutzutage gar nicht vorstellen, wie eine Verteidigung aussehen kann, außer dass man wirklich etwas Ähnliches wie eine europäische Armee vor Augen hatte. Denn alleine ein einziger Staat, egal wie groß oder klein, kann diese Gefahr nicht abwenden. Und vor allem nicht quasi präventiv, auch nicht abhalten. Wenn Putin sieht, dass, sagen wir so, im optimistischen Szenario wird in den nächsten Monaten auch so ein Friedensabkommen abgeschlossen mit all den Schwächen, die man schon heute sieht. Und das wird eine Verschnaufspause bedeuten für Putin. Und in Europa, außer dass man die Ausgaben erhöht hat, sich fundamental nichts ändert, dann bedeutet das auch nichts Gutes. Das heißt, man müsste in eine europäische Armee investieren. Das ist auch eine riesige Umstellung, auch für die Menschen. Aber andersherum kann ich auch diese präventive Funktion, es geht ja um Prävention, es geht darum, um Zeichen zu setzen und Signale auszusenden nach Moskau, dass auch nach diesem Krieg, der für Putin so ausgeht, dass er sich das anders vorstellte, und dann hat er gar keine Lust mehr, auch Europa, ob das nur jetzt baltische Staaten oder Polen sind, anzugreifen. Und deswegen, das ist aus meiner Sicht wirklich ein strategischer Gewinn, intellektuell betrachtet, dass die Europäer sich endlich besinnen auf die eigene Stärke, dass man erkennt, dass man sowohl, was die Wirtschaftskraft angeht, als auch auf das menschliche Potenzial, auf die Innovation, auf den Erfindergeist. Das alles sind unsere Stärken und die müssen wir jetzt nutzen, gerade um Putin oder seine Nachfolger davon abzubringen, Europa anzugreifen.
So, und weiter geht es mit dem Peter, der ja letztes Mal keine Frage stellen könnte, aber heute ist er dran. Bitte schön.
Das ist nett. Einen schönen guten Abend, Herr Melnik, und in die Runde. Was mich seit langem ärgert, ist, dass die NATO-Staaten, die eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine haben, dass die den Grenzbereich der Ukraine so bis 70, 90 Kilometer nicht gegen Luftangriffe schützen. Das war meine Frage.
Danke für, es ist eine wichtige Frage in dem Sinne, dass wir auch vor kurzem gesehen haben, Sie werden sich daran erinnern, als Israel vom Iran angegriffen wurde, das war so der Tag der Vergeltung, wo hunderte Raketen und Drohnen eingesetzt wurden gegen Israel. Und was wir gesehen haben, war, dass nicht nur israelische Luftverteidigung im Einsatz war, die zu den besten der Welt gehört, sondern auch, dass die NATO-Partner, dass die Amerikaner und Europäer quasi gemeinsam ein Schild gebildet haben, um fast alle Raketen und Drohnen abzuschießen. Also das heißt und das ist logisch, nicht nur aus militärischer Sicht, sondern das ist auch menschlich und das wäre auch kein Kriegseintritt. Ja, die Russen, die drohen ja immer wieder, dass wenn das geschehen sollte, wenn die Europäer quasi die Raketen, die jetzt auf unsere Städte fliegen, über dem ukrainischen Boden abschießen sollten, dass das quasi ein Casus Belli für Putin bedeuten würde und dass quasi Europa oder diejenigen Staaten, die quasi involviert würden, dann quasi automatisch als Kriegspartei angesehen werden. Also das ist alles quasi, das ist die gleiche Logik, die noch am Anfang des Krieges herrschte, wo Putin es gelungen ist, lange Zeit die Europäer, übrigens auch die Amerikaner, davon abzubringen, uns also die Waffen zu schicken. Das heißt, damals hieß es, das werden viele auch jetzt vergessen haben, wenn man uns Waffen liefert, dann wird man automatisch zur Kriegspartei, und das ist natürlich nicht eingetreten. Und genauso hier, ich finde schon, dass hier eine große Chance besteht, dass wenn man diese Oreschnik-Raketen, die Putin jetzt eingesetzt hat vor ein paar Tagen, nicht weit von meiner Heimatstadt Lviv, und auch natürlich andere Raketen, ballistische Raketen, Marschflugkörper einsetzt, wenn die von europäischen Kräften abgefangen würden. Also das wäre ja kein Kriegseintritt, sondern das wäre eine legitime Hilfe für die Selbstverteidigung der Ukraine laut Völkerrecht. Und da bestehen auch keine Zweifel. Deswegen also eine ganz legitime Frage. Und ich, ehrlich gesagt, ich wundere mich immer noch, warum man sich nicht noch zu diesem Schritt entschlossen hat, um auch die Verteidigungssysteme. Denn wenn wir über diese europäische Armee von morgen reden oder träumen, besser gesagt, das würde bedeuten, auch nachdem dieser Krieg zu Ende ist, dass die ukrainische Luftverteidigung, auch die ukrainischen militärischen Strukturen voll und ganz in die europäischen integriert werden. Oder wenn etwas Neues geschaffen wird, dann ist unser System ein Teil von dem europäischen Gesamtsystem der Verteidigung. Und alleine aus der Sicht es ist notwendig, schon heute nicht nur sich Gedanken zu machen, wie man das macht, sondern dass man auch die Mittel einsetzt, die uns fehlen. Also wie Sie sehen, unsere Luftverteidigung, sie ist leider nicht mehr in der Lage, wie noch vor einem halben Jahr oder vor 2-3 Jahren, diese Übermacht Überzahl an Raketen und Drohnen, die werden ja auch vervollständigt von den Russen, abzufangen. Und das ist natürlich eine Frage, und da braucht man eine politische Antwort. Das heißt, die Antwort wird erwartet in Berlin, in Warschau, in Brüssel, in Paris, in London und anderen Hauptstädten Europas.
So, und weiter geht's mit der oder die Chrissy.
Ja, hallo, hier ist die Chrissy. Ich bin die Chrissy, auch deine Frau. Okay, eine ganz kurze Frage, eigentlich mehr ein bisschen persönlich sogar. Ich habe mir gestern die Sitzung im UNO-Sicherheitsrat angeschaut und ich habe mich gefragt, wie Sie, Anzi, so ruhig da sitzen können, wenn der russische Counterpart gegenüber sitzt und von seinem Blatt abliest, einfach alles, was wir kennen, die ganzen Lügen, die ganzen Desinformationen und so weiter. Wie halten Sie das aus? Wie können Sie mit dem umgehen? Sorry, dass ich das so persönlich frage, aber das, weil mir wäre fast der Hut geplatzt, während ich ihm zuhören musste.
Ja, danke. Das war's. Ja, danke für die Frage. Also in der Tat, es ist nicht immer einfach, also menschlich betrachtet, also das Ganze auszuhalten, dieses Theater, das man hat. Und das betrifft ja nicht nur uns, nicht nur mich persönlich, sondern auch unsere europäischen Freunde, die an diesem Tisch sitzen und sich all die Lügen zum hundertsten Mal anhören müssen. Es ist nicht einfach. Also da möchte man manchmal auch da stehen, so sein ein Glas Wasser mit einer Karaffe. Da möchte man einfach mal werfen Richtung Nebenzer, aber das darf man sich leider nicht erlauben, weil das quasi auch nur die Schwäche bedeuten würde, und deswegen da muss man konzentriert bleiben und versuchen eben, und das ist das Schwierigste gerade bei diesen Sitzungen, wo es gar keine Erwartungshaltung gibt, denn alle wissen, dass der UNO-Sicherheitsrat quasi nicht funktionsfähig ist und blockiert wird, und deswegen gar keine Entscheidungen in Bezug auf diesen Krieg treffen kann. Und trotzdem, wie man das schafft, angesichts dieser psychologischen Lage und diese Unverschämtheit, die man sieht und hört von dem russischen Vertreter, und trotzdem, wie man das schafft, dass man den Blick schärft, dass man sowohl die Verbündeten quasi animiert und motiviert, etwas zu tun und nicht nur resigniert, das Offensichtliche festzustellen, dass man quasi politisch betrachtet und diplomatisch hilflos ist und dass man gar nicht gegen dieses aggressive Russland und lügnerische Russland in der UNO machen kann. Aber wie gesagt, menschlich, also nach dieser Sitzung, dann, wenn ich am Abend, spät am Abend zu Hause gestern war, also dann ist man wirklich, also da, ich bin sofort eingeschlafen, also mit meinen Kleidern, weil man dann wirklich K.O. ist. Es ist psychologisch, es ist schon ein tiefer Schlag, die Kontenanz nicht zu verlieren und vor allem fokussiert bleiben und den Blick darauf zu richten, was möglich ist, was getan werden kann und was getan werden muss. Aber das ist ein
Also ich weiß, dass wir manchmal unsere Probleme hier haben im Space. Wir möchten schon manchmal wirklich hier in Tischkanten beißen. Dann kann ich mir so ungefähr vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man so einem Russen gegenüber sitzt. Ich möchte jetzt aber ganz kurz mal einen Schritt zurückgehen und dich wirklich mal fragen, wie war dir eigentlich zumute, als du gesehen hast, wie Selenskyj im Oval Office damals, wie soll ich sagen, hergenommen wurde. Das war ja nun nicht besonders schön. Also ich hatte da wirklich meine Schwierigkeiten. Das hat mir körperliche Schmerzen verursacht, wie die mit ihm umgegangen sind. Wie hast du das denn? Und vor allen Dingen, wo hast du das denn gesehen?
Oh ja, das waren schwierige Bilder, vor allem für alle Ukrainer. Und das war ein Schock, der uns übrigens noch heute und mir in den Knochen sehr tief sitzt. Ich in diesem Sinne, also was für mich wichtig ist, ist also welche Lehre man aus solchen Vorfällen zieht. Denn man kann immer wieder in eine Situation geraten wie diese, wo man die angeblich unerwartet eintritt und man weiß gar nicht, also wie man darauf reagiert und dann sieht man, was geschehen ist, sondern dass man daraus Lehren zieht, dass man sich auf alles vorbereiten muss, dass man auch all die Szenarien, und das betrifft jetzt nicht nur jetzt gerade die Amerikaner, sondern auch insgesamt, wenn wir uns anschauen, diesen Friedensprozess, der in Gang gesetzt wurde und so weiter. Man muss immer auf alle möglichen Szenarien gefasst und vorbereitet sein. Und das ist zumindest aus meiner persönlichen Sicht eine Lehre. Und ich glaube, wir haben daraus wirklich auch gelernt. Man sieht heute, damals nach diesem Zwischenfall, nach dieser schwierigen Bilder, haben viele kaum gehofft, dass die Ukraine so schnell wieder zurück im Spiel sein wird und dass es uns gelingt, auch das persönliche Verhältnis zu verbessern zwischen Zelensky und Trump und all die Wogen, die es gab, auch zu glätten. Damals, und das war schon fast vor einem Jahr, das war Ende Februar, glaube ich, damals war das gar nicht so selbstverständlich. Aber heutzutage, wir sehen, also die Ukrainer sind auch fähig, aus Fehlern zu lernen und unsere Arbeit besser zu machen, überall, auch auf diplomatischem Parkett, auch im Umgang mit Partnern, die schwierig sind. Und das ist, glaube ich, das, was mich leitet, dass wir schauen, wie wir besser werden müssen. Gerade hier auch für mich, das gilt hier in der UNO, dass ich bei jeder Sitzung, die es bevorsteht, nicht nur das tue, was die meisten tun, nämlich die alten Phrasen wiederholen, die zwar richtig sind, aber im Kern keinen mehr bewegen. Ja, und es gilt immer wieder, quasi sich neu zu erfinden und sich neu und alles auf den Prüfstand zu stellen. Und das ist quasi meine persönliche Lehre aus diesem ja, Zwischenfall im Oval Office.
Trotzdem fand ich einfach zu schön, es kam auch so ein bisschen, ich möchte fast sagen, der ukrainische Humor raus, als Trump sagte, ohne unsere Waffen wäre dieser Krieg schon beendet und Zelensky darauf antwortet, ja, ich weiß, in 3 Tagen hat Putin mir schon gesagt. Also da habe ich ihn wirklich für gefeiert, weil ich die ganze Zeit gemerkt habe, wie sehr er eigentlich mit den Zähnen knirscht, weil ich glaube, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich glaube, Zelensky ist ein Mensch mit sehr viel Würde und Stolz und der hat sich bestimmt da nicht wohl gefühlt. Und hätte eigentlich ganz gerne anders argumentiert und auch reagiert. Aber den konnte er sich dann doch nicht verkneifen und den fand ich eigentlich auch schön, weil er hat so richtig, richtig schön gesessen. Ja, das hat Putin mir auch schon erzählt. Also ich fand's einfach herrlich. Und ich muss jetzt auch einfach mal, weil ich selber eine bin, ein Lob aussprechen an deine Frau, André, weil ich glaube, die Frauen im Hintergrund, die sind immer so wichtig. Wenn man jetzt überlegt, du ziehst da von A nach B und von B nach D und von D nach C, und diese Frau ist an deiner Seite und steht das alles mit dir durch. Und ich glaube, die muss sich auch abends einen anhören. Wenn du in den Sitzungen sitzt und dir die russischen Lügen anhören musst, wer sollte sonst zuhören? Also dementsprechend einfach mal einen virtuellen Blumenstrauß überreicht an die Frau an deiner Seite.
Danke. Danke, liebe.
Eure Frau.
Das werde ich tun, weil sie ist ja nicht nur meine Frau, sondern sie ist auch... mein alter Ergo in allem, was wir tun, gemeinsam und sie mag sich noch viel mehr Sorgen als ich und das Ganze ist wirklich etwas, was man darf das nicht trennen und das, was man auch familiär quasi als Diplomatenfamilie quasi opfern muss, das ist vielen ja. Menschen kaum bewusst, dass man alles quasi zur Seite schiebt und dann quasi irgendwo hin nach Brasilien und jetzt nach New York und morgen sonst irgendwo hin geschickt wird und das geht natürlich also für die Familie, das ist eine riesige Herausforderung und
deswegen, es sind immer so schöne Fotos, die du postest, wo ich immer denke, also ich selber bin auch in dem Luxus, einen tollen Partner an meiner Seite zu haben und deswegen vergesse ich das auch nie, weil der Partner ist derjenige, der unter Umständen dann auch mal den ganzen Müll abbekommt, wenn man nach Hause kommt und alles so von sich wirft. Der Space ist ja auch so eine Art von ich sag's jetzt mal, Kotzeimer, wo man sich dienstags so mal die ganze Seele befreien kann, damit man den Rest der Woche durchsteht, wenn man diesen Mist wieder lesen muss von den Russen. Und ich glaube, es ist so enorm wichtig, einen starken Partner an der Seite zu haben, der einen privat auch auffängt, weil man ist ja auch noch Mensch bei all dem. Und gerade bei euch dann, man ist nicht nur Mensch, man ist auch Ukrainer. Und ich denke, der Diplomat ist das eine, aber der Ukrainer und der Mann Melnik, das ist nochmal eine andere Sache, der gerade sieht, wie man da Freunde, Bekannte, Verwandte und so weiter alle von der Liste streichen muss. Und dann jaulen die Russen auch noch rum, wobei ich immer nur eine Antwort habe, jault doch nicht, geht doch einfach aus der Ukraine raus, ihr habt da nichts zu suchen, dann sterben auch eure Angehörigen nicht. Also das ist ein Jammern, was ich überhaupt nicht hören will.
Danke, ich werde, so, werde deine Worte an Svetlana heute weiterleiten und ich glaube, sie
sie wird sich wohler fühlen, weil das ist wirklich eine schwere Last, die man trägt.
Es ist ja ein virtueller Blumenstrauß, also dementsprechend darfst du sich die Blumen selber aussuchen. So, weiter geht's hier mit dem MB, der hat auch eine Frage. Bitteschön.
Ja, guten Abend, Herr Botschafter. Guten Abend, Pummel. Folgendes. Ich habe heute mitbekommen, dass die Firma Rheinmetall für dieses Jahr KF-41 Lynx an die Ukraine liefern möchte. Mir ist nur aufgefallen, dass die Waffensysteme in der Ukraine ein großes Sammelsurium an allen möglichen veralteten neuen und nicht ganz so neuen Waffen sind. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Ukraine und ihre Partner in Europa und weltweit mehr oder weniger Bestellungen rausgeben könnte oder einwirken kann, dass man einheitliche Waffen liefern kann, einheitliche Waffensysteme? Weil schon allein, was die Schützenpanzer betrifft, sie haben, lassen mich jetzt nicht lügen, 8 oder 9 verschiedene Modelle. Das ist doch ein logistischer Albtraum. Und für die Truppen nicht viel besser. Vielen Dank.
Ja, danke. Sie haben hier recht und Sie haben auch einen wunden Punkt getroffen. Am Anfang des Krieges, als ich noch in Deutschland war, 22, sogar 23, war das noch in Ordnung. Das heißt, also wir waren froh, dass man quasi Waffen aus den Staaten bekommen hat, die bereit waren, uns zu helfen. Und da hat man auch unsere Kreativität an den Tag gelegt und versucht auch möglichst effizient diese Waffen zu nutzen. Heute, wo dieser Krieg schon quasi, wo das 5. Jahr bald beginnt, also 5 Jahre, ist einfach für uns unbegreiflich, wie lange dieser Krieg schon andauert. Aber wir dann, wie Sie zu Recht sagen, trotzdem quasi fast oder nicht sehr weit vorangekommen sind im Vergleich zu Anfang des Krieges. Und das ist ein Problem, das wir sehen. Nur ein Beispiel, wenn wir über die Drohnen reden, da war am Anfang natürlich die Ukraine, die kreativ war und mit dem Einsatz der Drohnen konnten wir wirklich auch diese die Überzahl der russischen Truppen zum großen Teil ausgleichen. Aber was wir heute sehen und auch spüren leider am eigenen Leib, ist, dass die Russen natürlich einfach mal das, was wir begonnen haben, kopiert haben und dann in industriellen Format die Produktion gestartet haben. Und das heißt, sie haben halt nur eine einzige Drohne, sie mag nicht vielleicht die beste sein, aber sie sind in der Lage, sie in einer Zahl zu produzieren, die unsere Vorteile komplett vernichtet ausgleicht und ausschaltet. Und das ist natürlich nur ein Beispiel dessen, wie man, wo man am Anfang quasi gezeigt hat, dass wir in der Lage sind, uns besser zu verteidigen heutzutage, weil eben dieses Element zum großen Teil fehlt. Und das betrifft jetzt nicht nur die Luftverteidigung, sondern auch die Truppen, die Panzersysteme und die Artilleriesysteme und eigentlich alles Mögliche. Auch die Raketen, die uns geliefert werden ab und zu und das alles ist ein Sammelsurium von so vielen Waffen, Gattungen und Systemen, dass man, wenn man einfach nur an die Schulung denkt und dass man die Soldaten vorbereitet, da sind jetzt in unserer Armee, auch weil weil Volontäre eine gute Arbeit leisten nach wie vor, da werden Drohnen gekauft, auch aus Deutschland natürlich, und wir sind sehr dankbar jedem, der das macht, und dann an die Frontlinie geschickt, und da sind Dutzende verschiedene Drohnensysteme, die sich unterscheiden, und das erhöht nicht die Effizienz im Kampf, und deswegen ich würde mir wünschen, und da sind erst jetzt endlich solche Gespräche in Gange zwischen der Ukraine und Deutschland, diese Koalition der Willigen in Europa, dass man endlich auch quasi gemeinsam Waffen entwickelt, produziert und dann auch einsetzt. Denn nur so
kann man eine Antwort auf die russische Überzahl geben. Und aber da sind wir nur am Anfang. Das ist sehr schade, denn man hat zu viel wertvolle Zeit vergeudet.
So, und weiter geht's mit der Ela.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, Herr Melnik, für die Zeit hier, für die Menschen hier im Space. Und mein Thema ist jemand, der wirklich selten spricht, und zwar ist das Kirill Budanov. Den halte ich für einen der cleversten und mutigsten Köpfe im Krieg, schon seit 2016 mit diesem amphibischen Raid auf die Krim. Dann 2022 entscheidend mitverhindert die Einkesselung der Hauptstadt, Hostomel-Flughafen, die Luftbrücke, Azovstal, legendär Rückeroberung der Schlangeninsel, Gasplattform und natürlich auch die Entwicklung und Koordination von den Seedrohnen. Die ja auch, ich bin ja ein Feller oder Fellerina, die wurden ja auch von der NAVO und den Fellers mitfinanziert, worauf ich persönlich sehr stolz bin. Seine Absetzung kann also kaum wegen Misserfolgen oder Skandalen geschehen sein. Und was mich interessieren will, ist, was erwarten Sie von seiner neuen zentralen politischen Rolle oder ist das eine prominente Wegbeförderung? Können Sie uns da ein bisschen was zu erzählen zu Herrn Budanov? Danke.
André?
Ah, sorry, mein Mikro war aus. Sorry, also danke für die Frage. Also ich persönlich kenne Herrn Budanov also nicht sehr gut. Also wir sind nur einige Male begegnet, aber natürlich als jemand, der vom Anfang des Krieges daran beteiligt war, um diese hybride Antwort auf den russischen Angriff zu geben. Da gehört er ganz bestimmt zu den fähigsten Männern, die wir haben. Und für mich war das auch eine als Bürger, spreche ich jetzt nicht als Diplomat, als Bürger war auch eine gute Botschaft, dass er jetzt als Bürochef von Präsident Zelensky eingesetzt wurde. Das war ganz bestimmt nach meinem Empfinden keine Wegbeförderung, sondern das war wahrscheinlich das Bedürfnis von Zelensky, jemanden an seiner Seite zu haben, der ein Machertyp ist, der wirklich auch etwas tun kann und beweisen kann, dass auch wenn die Lage aussichtslos aussieht, dass man sehr wohl Erfolge erreichen kann. Das ist meine persönliche Sichtweise. Es ist noch zu früh zu sagen, also wie das Ganze jetzt sich entwickeln wird. Budanov ist seit erst wenigen Tagen, also ich glaube 2 Wochen oder so, ist er im Amt und er ist gerade dabei, auch sein Team zusammenzustellen. Ich bin froh, dass mein Vorgänger hier, Wojciech Kislytsa, er war hier 5 Jahre in New York bei der UNO. Er wurde jetzt zu seinem ersten Stellvertreter ernannt und er ist jetzt auch Mitglied in diesem Verhandlungsteam mit den Amerikanern, um den Frieden zu erreichen. Das heißt, das, was ich sehe, einige Menschen, die schon früher im Team von Zelensky waren, die werden auch bleiben, die kenne ich besser und ist auch für mich auch ein gutes Zeichen, dass es eine gewisse Kontinuität geben wird. Also, wie gesagt, im Moment ist es noch schwer zu sagen, aber zumindest, also diese Menschen kann man vieles zutrauen, auch, dass er nicht nur die Ukraine, aber vor allem die Russen überrascht mit neuen Schritten, weil dieser Krieg, wie gesagt, eine kritische Phase eintritt und da müssen wir noch viel besser werden, um einen Befreiungsschlag zu erreichen.
So, und weiter geht es mit dem Stefan.
Ah, hi, ich hatte gerade noch mein Mikro entschlossen. Also erstmal schön, dass ihr den Space durchführt. Ich habe es endlich mal geschafft, durchzustoßen. Ich wollte nochmal auf das Thema mit den Waffen zu sprechen kommen. das vorhin angesprochen wurde bezüglich der Inkompatibilität oder der vielen Variationen, die da existieren. Was ich in den letzten Monaten und Jahren in der IT gesehen habe, in der ich ja sehr stark als im Security-Bereich unterwegs bin, ist, dass anscheinend eine Harmonisierung angestrebt wird der gesamten Background-Geschichten der Netze und allem drum und dran. Das ist das, was ich in Projekten sehe. Also nichts, was irgendwie geheim wäre. Das halt wirklich sichtbar ist. Und ich denke, da tut sich so langsam ein bisschen was, auch wenn unsere Politik rumzickt bis zum Anschlag, anders kann ich das nicht bezeichnen, scheinen da einige schlaue Köpfe sich doch Gedanken zu machen, wie man es am besten in den Griff bekommt, was da gerade so ein bisschen an Chaos geschieht, an Durcheinander. Und wir wissen, dass die Bundeswehr, wie soll man das sagen, doch den Zielen sehr stark hinterherhinkt. Und eigentlich sehr viel noch an Aufbau braucht.
Also ich kann hier nur sagen, ich bin ja nicht wirklich involviert jetzt in diese Gespräche, die jetzt endlich auch sehr intensiv geführt werden zwischen der Ukraine und der EU oder besser gesagt diese Koalition der Willigen. Und da spielt auch Deutschland Gott sei Dank eine wichtige Rolle. Ich bin nicht dabei, aber was ich weiß oder das Feedback, das ich bekomme, ist ein durchaus positives. Man hat endlich erkannt, dass man mit anderen Bandagen agieren sollte und dass man es geht ja nicht nur darum, dass das, wie das Pummelzacke formuliert hat, nämlich dass die Ukraine quasi am Anfang also bettelt und Alarm schlägt und dann irgendwann wird etwas geliefert oder halt nicht geliefert, sondern dass man die Herangehensweise ändert, indem man wirklich versucht, strategischer zu denken und all die Stärken, die man hat, innerhalb dieser Koalition zu vereinen und eine gewisse Synergie zu erreichen. Das ist das Gute daran. Aber die Realität ist so, dass das Ganze sehr, sehr viel Zeit und Anstrengung benötigt und diese Zeit haben wir nicht. Das heißt, das, was jetzt vielleicht eingeleitet wird, werden wir erst in wenigen Jahren spüren. Da wurde gerade diese Panzergattung Lynx erwähnt und ich kann Ihnen sagen, dass das Ganze wurde begonnen im Sommer 2022, als ich noch in Berlin war. Und wir auch sehr intensive Gespräche mit der Geschäftsführung von Rheinmetall geführt haben, eben den Blick in die Zukunft gerichtet. Und damals hieß es, also 25 ungefähr, jetzt haben wir schon 26, wird es soweit sein, dass die Ukraine erste Exemplare von diesem Modell bekommt. Also 3,5 Jahre sind vergangen seitdem, fast 4 Jahre. Und das heißt, und wenn wir über diese neuen Themen sprechen, das heißt dass wir tatsächlich über eine europäische Armee eines Tages reden können. Und das bedeutet wirklich eine riesige Umstellung für Deutschland, für die Bundeswehr, für alle anderen europäischen Staaten. Da werden wir nicht über Jahre, sondern vielleicht über Jahrzehnte reden, wenn wir wirklich eine einheitliche Armee hinbekommen sollten. Und das alles müsste viel schneller geschehen. Und ich hoffe, dass diejenigen, die es an die politische Verantwortung tragen, in Deutschland auch und in Europa, dass sie dessen dieser Tatsache auch bewusst sind, dass man jetzt gar keine Zeit hat, dass man nicht mehr diesen Luxus hat, zu überlegen und Arbeitsgruppen zu bilden, die nach einem halben Jahr irgendwelche Vorschläge machen. Man muss das sofort machen, auch wenn das vielleicht nicht optimal läuft, aber man muss das machen, man muss diese europäische Armee schon heute beginnen zu schaffen und dann halt später vielleicht kleine Fehler korrigieren, aber man kann nicht mehr weiter warten und hoffen, dass die Amerikaner irgendwie wieder sich quasi anderes überlegen, sondern man muss das Richtige tun und das Richtige ist halt dafür zu sorgen, dass Europa auch militärisch eine der größten Mächte bleiben und oder werden muss.
So, wo wir schon mal bei Waffen sind, geht's weiter mit Reik.
Juhu, Waffen. Spaß. Ich habe eine weitere Erklärung zu Herrn Melniks Äußerungen wegen dem Unterschied Israel-Luftabwehr und Flugabwehr, sorry, und der Tatsache, dass in der Ukraine von Westalliierten das nicht getan wird. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Es geht einfach um das Leben der westlichen Piloten und auch die Gefahr hin, dass russische Piloten durch westliche Kampfjets abgeschossen werden. Dann hätten wir den tatsächlichen Fall, dass wir Kriegspartei werden. Mehr sage ich dazu nicht. Und zum Thema unterschiedliche Waffensysteme interessiert die Ukrainer nicht. Die rödeln alles mit Draht, WD-40 und Panzerband zusammen, wenn es kaputt ist. Das haben wir alles schon gesehen. Meine Frage an Herrn Melnik ist jetzt, wir hatten ja vor uns das Thema dieses ekelhafte Treffen im Weißen Haus und Trumps Satz, Zelensky habe keine Karten in der Hand und ein paar Monate später kam ja Operation Spinnennetz. Wie sehr mussten Sie in dem Moment lachen, als das passiert ist und Sie zurückdenken mussten an den Februar oder Januar oder wann das Interview oder dieses Treffen war? Danke.
Danke. Nein, Sie haben einen legitimen Punkt angesprochen, nämlich diese europäische Hilfe bei der Luftverteidigung. Das ist zwar wahr, wenn das zu einem solchen Zwischenfall kommen sollte, aber was wir ja sehen in der Ukraine, da werden kaum, oder nicht kaum, sondern es werden gar keine russische Fighterjets über dem ukrainischen Boden, quasi gibt es die im Einsatz, sondern es sind fast ausschließlich Drohnen und Raketen, ballistische Raketen oder Marschflugkörper, die im Einsatz sind und Flugzeuge, die Russland dafür benutzt. Sie starten diese Raketen 200-400 Kilometer entfernt von dem ukrainischen Staatsgebiet. Das heißt, das Risiko, dass bei dieser Abwehr, die nach meiner Meinung durchaus legitim und möglich ist, jemand zu Schade kommen sollte und dafür quasi der Westen oder ein bestimmtes NATO-Land beschuldigt werden kann. Also diese Chancen liegen bei null. Und das wissen auch unsere europäischen Freunde. Das ist eher so eine Rechtfertigung dessen, dass man lieber nicht handelt. Ich bin davon überzeugt, dass man durchaus einen Weg finden könnte. So ähnlich, wie gesagt, ähnlich wie damals in Israel, wo diese hunderte Raketen fast komplett abgeschossen werden konnten, dass wir zu einer solchen Lösung kommen können. Und zu Ihrer Frage, natürlich musste ich noch schmunzeln. Also wir haben buchstäblich auch am Abend, glaube ich, gefeiert und eine Flasche Wein eröffnet mit meiner Frau. Und nicht nur wir, das glaube ich auch die meisten Ukrainer auch getan, weil das vor allem Mut gegeben hat, weil das uns selbst Mut gegeben hat, dass wir immer noch in der Lage sind, die Russen zu überlisten.
Uns auch, André. Also wir hatten mehr Spaß in den Backen, als wir eigentlich hätten haben dürfen. Also wir waren alle erstmal völlig überrascht und vollkommen aus dem Häuschen, weil es war gerade so eine Phase, wo auch bei uns so langsam irgendwie der Atem lang wurde. Und dann kam diese Nummer. Wir wussten ja gar nicht, wohin mit uns. Es war so geil. Es war einfach so phänomenal. Und es hat so aufgebaut. Ich glaube, wenn wir gekonnt hätten, hätten wir an dem Abend alle bei Twitter an einem riesengroßen Tisch gesessen, ja, und mitgefeiert, ganz ich ehrlich.
Dass wir jetzt vielleicht auch mit Budanov in dieser seinen neuen Rolle, wo er hoffentlich auch mehr Ressourcen hat und auch mehr Möglichkeiten hatte, um etwas Ähnliches zu veranstalten und die Russen zu überraschen. Also man braucht solche Momente, gerade jetzt, wo die Stimmung also buchstäblich im Keller ist, wo vor allem das Leid im Mittelpunkt steht und wo man selbst sehr oft, also vielleicht nicht die Hoffnung verliert, aber man, du weißt, was ich meine. Man braucht immer so ein bisschen Aufmunterung und und solche Beispiele, um weiter zu leben, zu kämpfen. Und das ist auch meine Hoffnung, dass wir noch sehr viel quasi im Koffer haben, um die Russen zu überraschen und wirklich auch einen neuen Moment in diesem Krieg zu erreichen, wo auch die Russen nicht nur wirtschaftlich spüren, dass das für sie immer schwieriger wird, den Krieg zu finanzieren, sondern auch militärisch, dass sie an ihre Grenzen stoßen. Aber da befürchte ich, es ist noch ein langer Weg, um das Gefühl zu schaffen, dass die Ukrainer können immer noch auch in diesem fünften Jahr des Krieges, das beginnen wird, den Feind zu überlisten.
Ja, ich kenne das Gefühl sehr gut. Also ich lade ja dann auch zwischendurch Gäste ein und da kriegt man hin und wieder auch sehr eigenartige Antworten. Also zum Beispiel, was soll mir das bringen, in so einem Space zu reden? Zumindest mal das Reden mit den Menschen und mal zuhören, was die Menschen vielleicht wollen, wäre vielleicht für Politiker mal sehr interessant. Also für uns steht das Thema Ukraine immer noch ganz oben auf der Agenda und dementsprechend sollte man uns auch zur Kenntnis nehmen. Also bis jetzt tut das lediglich Herr Kiesewetter, der Gott sei Dank mit ganzem Herz und ganzer Seele, so wie manch anderer auch. Und dafür wird er von uns sehr gefeiert, obwohl er ja bei anderen Leuten etwas aneckt. Weil alles, was für die Ukraine ist, ist ja quasi Kriegstreiberei. Sehr witzig. Aber weiter geht's und zwar mit der Moni.
Ja, hallo zusammen und danke, André. Ich habe den radikalen Namen hier bekommen. Meine Frage, ich weiß nicht, was du davon hältst, wenn die Europäer sich endlich mal Eier wachsen lassen und dann dem Putin sagen, so als allererstes Luftraum Ukraine übernehmen wir. Dann Putin, mach dich vom Acker, pack deine Soldaten raus aus der Ukraine, inklusive Krim natürlich. Oder wir jagen euch vom Acker. Und der Putin, der verbreitet ja immer so gerne Angst. Und da er ja nur, so wie es aussieht, auch gar nicht mehr viel übrig hat. Also den Spieß umdrehen und einfach mal diesem Kack Putin mal richtig Angst machen. Gehst du nicht aus der Ukraine? Wir hatten jetzt 4 Jahre, uns vorzubereiten. Dann kommen wir. Ende. Danke.
Ja, also danke für diese Frage. Also das ist etwas, was mich bis heute also beschäftigt, dass Putin es nach wie vor schafft, durch Einschüchterung, durch seine also KGB-Methoden, die er bestens kennt und die er auch täglich einsetzt gegen den Westen, insbesondere gegen die Deutschen und auch gegen uns und die Amerikaner, dass man bis heute keine Gegenwaffe entwickelt hat und um Putin genauso zu überraschen, wie er das tut, und das sehen wir, also quasi die das Herangehen hat sich kaum geändert. Also jedes Mal, wo die Europäer und die Amerikaner einen Schritt weitermachen und dann beginnt Putin wieder seine Drohungen auszusprechen, sei es jetzt Nuklearwaffen oder Reschniks oder was auch immer er quasi parat hat. Auf der anderen Seite haben wir am Anfang übrigens, ja, das möchte ich auch erwähnen, haben wir schon gehört, dass man quasi Ultimaten verkündet und da sah, glaube ich, dass das war für Putin schon ein gewisser Schock vor knapp einem Jahr, dass wenn er weiterhin diesen Terror gegen die Bevölkerung in der Ukraine verbreitet, dann wird das und das gemacht, dann werden Taurus geliefert und so weiter. Also das heißt, also für Putin war das schon quasi etwas Neues im Umgang mit Deutschland und mit Europa. Leider hat man quasi das nicht fortgesetzt und heute halten sich die Europäer in diesem Sinne bedeckt. Das ist sehr schade, denn genau diese Sprache versteht Putin am besten. Und wenn man dann wirklich überlegt, also was man quasi jetzt als Reihenfolge von dem, was erwartet wird von Putin und was er nicht macht und welche Schritte dann quasi erfolgen könnten. Das ist ja nichts Kompliziertes. Man muss das nur machen wollen. Dafür braucht man den politischen Willen. Und da haben wir gewisse Schwierigkeiten. Und dann könnten wir quasi in gleicher Sprache mit Putin kommunizieren quasi, aber eine Sprache der Stärke, die er besser versteht als alles andere. Und bis heute ist es leider nicht der Fall. Man beschränkt sich nur eben mit Aufrufen und mit Verurteilungen und so weiter, aber nicht mit
verbales Betteln. Aber
mit einer eisernen Logik dessen, was geschehen kann, sollte Putin tatsächlich quasi seinen mörderischen Kurs gegen die Ukraine und auch gegen Europa fortsetzen. Und das ist, und die Hoffnung ist immer noch da. Sie haben Herrn Kiesewetter erwähnt, also ich bewundere auch seine Arbeit, ich mag Roderich sehr, aber das Problem ist, und das muss man auch leider so klar sagen, dass er jetzt zumindest mein Gefühl, vielleicht habe ich ein bisschen durch die Distanz das verloren, aber er hat kaum Rückendeckung mehr in der eigenen Partei und das ist schade, weil er eben früher, und ich kenne ihn seit sehr, sehr vielen Jahren, schon seit über 10 Jahren, dass er jemand ist, der zu dieser Erkenntnis gekommen ist, nicht quasi automatisch oder, sondern das war etwas, was er in der Merkel-Ära erlebt hatte und dann diese Überzeugung ist etwas, was quasi widerspiegelte diese Lehre aus den Fehlern der Vergangenheit. Und für mich ist es sehr schmerzhaft zu beobachten, dass obwohl er jetzt wirklich zu den lautesten Stimmen gehört, Gott sei Dank, und immer wieder auch Ideen produziert. Das Problem ist jetzt bei uns, ich meine in Europa, dass uns Ideen fehlen, auch mutige Ideen, was man tun kann, wie man das tun kann. Und er ist immer ein Impulsgeber, das, was ich an ihm mag. Aber wie gesagt, politische Rückendeckung in der Partei ist etwas Schwieriges. Und ich wünsche mir, dass man in der CDU, CSU auf ihn mehr hört und dass man das, was er vorschlägt und was er sagt, aus eigener Erfahrung wirklich auch zumindest zum Teil umsetzt.
Apropos Ideen, André, wenn du nachher nochmal in die DM guckst, bitte einmal bei René melden. Und ich muss sagen, dass ich habe das schon am Anfang gehasst mit den Panzern, als dann immer gesagt wurde, ja, aber wenn wir das jetzt machen, dann werden wir Kriegspartei. Letzten Endes war es Putin, der entschieden hat, wer wann Kriegspartei wird. Es hätte auch ein Niesen von Laschet sein können, was dazu führt, dass Putin sagt, jetzt reicht's, jetzt ist Deutschland Kriegspartei. Und wir sehen es ja auch jetzt, sie bekämpfen ja jetzt Deutschland auch schon, obwohl wir gar nichts Großartiges, Mutiges gemacht haben. Also was soll's, wir haben nichts mehr zu verlieren, wir stehen auf der Agenda ganz oben. Jetzt gibt den Jungs in der Ukraine, was sie brauchen, nämlich Taurus. Die sind versprochen. Versprechen sollte man halten. Und das mit Roderich sehe ich ganz genauso. Ich finde das immer ganz unglücklich, weil er hat Putin verstanden. Er hat die Ukraine verstanden und er hat verstanden, wie man was machen muss. Ich weiß nicht, warum die Partei so dämlich ist, nicht zuzuhören. Aber das merkt man ja halt auch hier. Also nicht einer von dieser Partei und viele von uns haben Merz tatsächlich gewählt, weil er die Taurus versprochen hat, die dann nicht gekommen sind. Und die halten es ja nicht einmal für nötig, auf unsere Post zu reagieren oder mal zu antworten, so dass man das Gefühl hat, okay, wir sind zumindest bemerkt worden, dass wir noch da sind, die Ukraine-Unterstützer. Ich finde es auch immer ganz schäbig, wenn im Fernsehen gesagt wird, es gibt keine Unterstützung mehr der Ukraine. Das ist ja Unsinn, wir sind ja alle hier. Und mitunter, also bei dem letzten Space mit Nico Lange hatte ich über 3000 Zuhörer. Das waren ja nun nicht alles Russen. Und deswegen finde ich das eigentlich ein bisschen schäbig, auch von den Medien, dass wir sogar nicht vorkommen. Wir sind eigentlich gar nicht existent. Und mir kann das auch keiner erzählen. Auf Twitter werden manche Politiker unsere Post lesen und wenn da einfach nicht mal, also Roderich liked sehr wohl und der retweetet auch, wenn ihm was gefällt, aber von allen anderen ist einfach nichts zu hören. Und da möchte ich jetzt wirklich mal raushauen,
Verdammt nochmal, wir sind die, die euch wählen und wir haben ein Recht darauf, dass ihr uns seht, bemerkt, hört und zur Kenntnis nehmt. Ansonsten könnt ihr bei den nächsten Wahlen eure Kreuzchen alleine malen. Also das mal dazu. Weil ich find's einfach unverschämt, da werden der Ukraine Taurus versprochen und dann wird dieses Versprechen nicht eingelöst. Finde ich ganz, ganz schäbig. Ist einfach keine gute Lobby für einen Kanzler. Egal wie der Kanzler heißt in dem Moment. Ist mir wurscht. So, das möchte ich mal sagen.
Danke.
Und weiter geht's mit Gudrun.
Hallo in die Runde, hier ist Gudrun. Hallo Herr Melnik. Ich finde die Diskussion ganz toll, muss ich mal sagen. Und ich möchte auch mal eine Lanze für Selenskyj brechen. Also ich bewundere den Mann, was der für eine Kraft aufwendet für sein Land, ganz egal, wem er gegenübersteht und. Jetzt aber meine Frage. Er hat ja schon öfter angeboten, mit Putin sich direkt zu treffen. Warum ist das nicht zustande gekommen? Ein paar Mal hat er es mal geäußert. War das zu früh oder war es ein Vorstoß von ihm ohne Vorbereitung? Danke.
Selenskyj hat ja schon einige Male vorgeschlagen, dass er bereit ist, sich mit Putin zu treffen, und zwar egal wo. Dann hat natürlich Putin ihn nach Moskau eingeladen und das ist aus verständlichen Gründen, zumindest solange der Krieg.
Die erste Türklinke wäre tödlich gewesen, hundertprozentig.
Also nach Moskau, also das war natürlich ein No-Go und das war auch eine Rechtfertigung von Putin, dass er sich auch nicht trifft. Und natürlich, also wenn man die Russen kennt, dann ist es immer so, sie haben quasi diese Old School Diplomacy, was auch zum Teil gut ist, also was sie sehr gut nutzen können, gerade hier bei der UNO. Und dazu gehört, dass man sich quasi auf der höchsten Ebene trifft, nur nachdem quasi alles schon vorbereitet wurde auf der unteren Ebene und deswegen es macht das, was die Russen oder was Putin sagt, keinen Sinn, jetzt sich nur zu treffen, um sich zu treffen, bevor man das Ganze vorbereitet. Ja, und das macht einen Sinn natürlich und deswegen auch viele Europäer dann, die sagen, okay, es ist vielleicht noch zu früh, aber das stimmt nicht ganz so, denn sehr oft ist es auch in der Geschichte gewesen, dass weil die Staatsoberhäupter sich getroffen haben, ohne dass irgendwas vorbereitet wurde, und dann waren sie diejenigen, die quasi eine Einigung erzielt haben zu einem oder zu mehreren Themen und dann auch den Auftrag gegeben haben, das umzusetzen. Das heißt, es läuft sowohl in eine oder auch als auch in die andere Richtung. Also ich persönlich finde das schade. Also ich würde das schon begrüßen, wenn dieses Treffen klappen sollte. Auch jetzt mitten in diesem Verhandlungsprozess, der andauert mit den Amerikanern, mit den Europäern, die ähnlich auch eine größere Rolle dabei spielen. Denn wie gesagt, ich habe das auch selbst öfters erlebt, als ich Botschafter in Berlin war, ich meine lange in relativ friedlichen Zeiten, also vor dem großen Krieg, wo Merkel die Kanzlerin war, und ich habe also nicht Dutzende oder Hunderte Besuche organisiert und auf der höchsten Ebene auch natürlich immer wieder, fast jede Woche. Und meistens, also in den meisten Fällen war das so, dass wenn Merkel sich mit dem ukrainischen Präsidenten getroffen hat, dass wir dort quasi schon etwas vorbereitet haben, das nur quasi abgesegnet werden müsste. Sondern sehr oft war es so, man trifft sich und man beginnt eine Diskussion und dann an einem Mittagessen zum Beispiel und dann am Ende des Gespräches erkennt man, dass man quasi sich geeinigt hat, wo man früher, und das kann ich auch ganz offen sagen, wo Merkel sagte, bitte lass das Thema weg, also bitte sprich nicht gar nicht darüber, also du weißt unsere Position. Und dann am Ende des Tages konnte man, auch wenn das nur millimeterweise der Fall war, vorankommen. Und deswegen aus dieser aus dieser Erfahrung schaue ich auch auf dieses mögliche Treffen von Zelensky und Putin. Das heißt, im Moment ist es so, dass Putin wieder quasi überzeugt oder sich überzeugt hat, dass es für ihn mehr Sinn ergibt, jetzt diesen Druck militärisch zu erhöhen und dann vielleicht doch die Amerikaner und die Europäer dazu zu bewegen, quasi damit irgendwas beschlossen wird und ein irgendwelcher Frieden. Gerade hier gibt es eine Chance, dass wenn es für aus Putins Sicht dann doch noch eine Chance bietet, dass er sich dann lieber vielleicht mit Zelensky trifft, als im Rahmen von dieser sehr, sehr komplizierten Konstruktion der Shuttle-Diplomacy, die ich erwähnt habe, die jetzt seit Monaten läuft hinter den Kulissen. Denn wenn man sich trifft, auch wenn man quasi als Feinde da gegenüber sitzt, dann aus eigenem Interesse etwas erreichen kann, was am Anfang gar nicht quasi vorhersehbar ist. Also das ist das, was ich mir wünschen würde. Aber wie gesagt, im Moment ist es anscheinend nicht in Putins Interesse, so ein Treffen zu wagen. Und deswegen, wir müssen uns noch wahrscheinlich einige Zeit gedulden.
Also ich bin ja kein Diplomat und deswegen muss ich auch nicht diplomatisch sein. Ich habe da so meine eigene Theorie, weil ich denke immer zurück an das Treffen, wo die Merkel damals dabei war, wo Putin Zelensky ja überhaupt nicht ernst genommen hat, weil er ja quasi direkt von der Komikerbank auf den Präsidentenstuhl gesprungen ist und Putin ihm dann gesagt hat, ja, du musst dich Richtung Kamera drehen und du musst jetzt lächeln und so. Er hat ihn ja da so ein bisschen gegängelt. Ich finde, das Blatt hat sich gedreht. Also Zelensky ist vom Komiker zum Präsidenten geworden und Putin ist vom Präsidenten zum Komiker mutiert, weil das, was die Russen da gerade fabrizieren, Entschuldigung, aber das ist alles andere als ein irrsinnig toller Krieg, ganz ehrlich. Und ich glaube, Putin hat Angst, weil er ja jetzt der Komiker an dem Tisch ist. Vielleicht sagt Zelensky ihm jetzt, du solltest vielleicht mal ein wenig lächeln, Wladimir, weil, also ganz ehrlich, das Blatt hat sich sowas von gewendet, wenn ich sehe, wie Zelensky gefeiert wird, natürlich nicht von den Russen, sondern von uns. Und ich kann an dem Mann einfach auch nichts bemängeln, weil mein Satz ist immer, das ist der beste Präsident, den die Ukraine zu dieser Zeit jetzt haben kann, weil er steht einfach ein, er lässt sich nicht unterkriegen, er geht immer wieder los und fragt immer wieder nach. Wenn ich mir überlege, am Anfang ist er wie ein Popstar gefeiert worden, dann war eine Phase, wo er durch die Hintereingänge musste, weil er durch irgendwelche Korridore geschliffen wurde. Dann hat man ihn beleidigt, man hat ihn erniedrigt und er lässt nicht locker und er ist immer noch da. Er ist an der Front, er redet mit seinen Soldaten, er stellt sich an Ortsschilder, wo es eigentlich mordsgefährlich ist. Und Putin hängt in seinen scheiß Bunkern rum, traut sich nicht dahin, wo es wirklich gefährlich werden könnte. Also ich finde, für uns steht ganz klar fest, wer hier der Komiker und wer der Präsident ist. Und vielleicht hat Putin da einfach ein bisschen Angst vor diesem neuen Zelensky. Möglich wäre es ja. Weiter geht's mit der Nina.
Ja, hallo. Kann ich dir absolut nur zustimmen. Und ich finde, also auch nicht nur der beste Politiker gerade für die Ukraine, sondern ich habe generell vor dem so viel Respekt. Also wenn ich ihn gerade am Anfang reden habe hören, finde ich, ist er weltweit. Also mich hat die letzten Jahre kaum ein Politiker überhaupt überzeugt. Und ich fand, er hat Sachen gesagt, die haben mich wieder beeindruckt, ganz einfach. Was wollte ich noch sagen? Budanov bin ich übrigens genau absolut ihrer Meinung. Ich glaube auch, der ist einfach zu wichtig, für nicht in die Politik zu gehen und ist deswegen irgendwie jetzt darüber gezogen worden. Und ich finde den so absolut mega. Aber dann wollte ich anfangen, weil die Monit eben sagte, so von wegen...
Nina, bitte kurz halten und eine Frage, weil es sind noch andere, die Fragen stellen wollen. Ja. Wir müssen ein bisschen
vorwärts. Was mich das seit 100 Jahren nicht in Ruhe lässt, ist einfach, so wie die Moni eben sagte, von wegen, wann wird Putin endlich gezeigt, hier, ne, so und so. Was halten Sie davon? Weil mich hat das extrem gestört, dass die USA halt auf einmal gesagt haben, ihr macht das jetzt mal Europa. Und habe ich mir gedacht, über 3 Jahre waren wir mit der großen Allianz, mit Amerika, nicht in der Lage, ihn in irgendeiner Form in die zurückzuweisen. Und jetzt sagen sie alle, ne, oh ja, Europa, guckt mal, wie er klarkommt. Das ist ja quasi, ne, das ist quasi auch vorbei, das zählt auch ein, aber würde mich mal interessieren, wie Sie darüber denken. Danke.
Danke für Ihre Worte und auch für diesen Blick.
Ja, das stimmt. Das Problem jetzt mit dem Umgang mit Putin in den letzten Jahren war, dass man zwar auf der westlichen Seite, sage ich so, erkannt hat, man kann durchaus Putin auch Paroli bieten, indem man die Ukraine mehr und mehr unterstützte. Und das hat man auch gesehen. In den ersten Kriegsjahren war das so, dass die Ukraine auch am Anfang sogar große Gebiete zurück erobern konnte, Ende 22, und dann immer wieder auch die Front gehalten hatte und auch kleine Landgewinne machen konnte entlang dieser großen, langen Frontlinie. Das heißt, man hatte schon damals auch ein Gefühl, dass Putin nicht unbesiegbar ist. Und das ist etwas, was jetzt sich so ein bisschen dreht, dass Putin quasi gerade mit diesen Muskelspielen von den letzten Tagen und Wochen mit Reschniks und so weiter, dass er dieses Gefühl quasi schafft, diese Illusion, dass egal was man macht, man kann diese Raketen angeblich nicht abschießen und alles andere. Das alles sind natürlich Märchen, aber viele glauben an diese Märchen. Und wenn man auf die Fakten schaut, auf die Tatsachen, das, was ich gerade hier bei der UNO versuche jedes Mal zu tun, bei Ukraine-Sitzung des Sicherheitsrates oder in der Vollversammlung, ist darauf den Blick zu lenken, dass also was Russland militärisch und wirtschaftlich bedeutet und was der Westen als Ganzes bedeutet. Und alleine die EU, ja, ist ja wirtschaftlich betrachtet 10-mal größer als Russland, was die Wirtschaftskraft betrifft. Aber auch militärisch, wenn man schaut auf die militärische Stärke, sogar hier ist Russland nicht mehr quasi die zweitgrößte oder die größte Armee der Welt. Die EU kann auch da durchaus diese Stärke projizieren und auch, aber das tut man nicht. Also mein Verständnis ist, dass ja, wir brauchen die Amerikaner, und deswegen sind auch diese Gespräche, die jetzt geführt haben, die geführt wurden, dass wenn die Europäer quasi als Hauptmacht dann diese Garantien abgeben und vielleicht sogar die Truppen in der Ukraine stationieren, nach dem Krieg natürlich, dass die Amerikaner trotzdem eine wichtige Rolle dabei spielen und sollte tatsächlich Russland wieder die Ukraine angreifen, dass die Amerikaner in diesem Fall auch dann quasi die Europäer unterstützen. Und das ist etwas, worüber man jetzt sehr intensiv mit den USA verhandelt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass Europa als Akteur stark genug ist, um für sich selbst zu sorgen in der Zukunft, ungeachtet dessen, was man hier in Washington glaubt oder nicht glaubt, um auch diese Autonomie endlich zu erreichen, über die man jahrzehntelang gesprochen hat, aber sehr wenig getan hat, um diese Einigkeit, was die Standards betrifft, in europäischen Armeen zu erreichen, auch ein gemeinsames Herangehen. Und das ist alles möglich. Man braucht den politischen Willen. Ich spüre, dass dieser Wille immer spürbarer wird. Aber es ist immer noch zu früh zu sagen, weil immer dieser Hintergedanke mitspielt, wo man denkt, ah, vielleicht gewinnen wir doch jetzt die Amerikaner nach diesen Schwankungen. Und dann sind wir wieder auf der sicheren Seite. Und da muss man sich nicht mehr kümmern und nicht mehr investieren. Das heißt auch wieder Geld ausgeben, was natürlich auch ein Problem ist. Aber ich bin der Meinung, dass Europa durchaus in der Lage ist, diese Verteidigungsfähigkeit zu erreichen, ohne dabei auch auf den Wohlstand zu verzichten. Denn das ist immer in diesen Diskussionen, die ich zumindest verfolge, hat eine Rolle gespielt. Das heißt, wir sollten unsere mehr Geld für die Verteidigung ausgeben, aber um den Preis, dass die Menschen das in ihre Geldbörse spüren, das muss nicht der Fall sein. Das heißt, wenn man das klug macht, dann sind das keine Gegensätze mehr.
und die Konstanze.
Ja, vielen Dank. Wohin hatte jemand angesprochen, dass er sich geärgert hat, weil da von den NATO-Staaten, die angrenzen an der Ukraine, keine Luftverteidigung mit übernommen wird. Den Punkt kann ich nur bestätigen. Das hat mich auch maßlos geärgert und ärgert mich eigentlich immer noch. Und meiner Meinung nach, Paradebeispiel, Israel ist ja nun auch eine Atommacht. Denen hat man geholfen, da waren mehrere Länder dran beteiligt und bei der Ukraine eben nicht. Und meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, das hängt vielleicht tatsächlich damit zusammen, dass Russland eine Atommacht ist, Israel auch, deswegen hat man denen geholfen und der Ukraine, die ihm nun leider ihre Atomwaffen abgegeben hat, auf amerikanisches Drängen hin, dass man da ihm nicht hilft. Das wäre wirklich mal ein Zeichen. Was denken Sie dazu?
Ende. Sie haben völlig recht. Putin gelingt es immer noch, durch diese Einschüchterung und durch das Wiederholen von den alten Parolen, Nuklearschlag und so weiter, quasi die Europäer, vor allem die Europäer, natürlich quasi in Schach zu halten. Und das haben wir gesehen. Sie werden sich erinnern an diesen, glaube ich, ersten Artikel im April 22 von Olaf Scholz, wo er dann quasi das Thema aufgreift. Und seitdem bleibt quasi diese rote Linie immer noch vor den Augen, dass man vorsichtig sein muss. Und das stimmt. Natürlich muss man vorsichtig agieren. Aber diese Vorsicht wird sehr oft verwechselt mit dieser schieren Angst, dass man lieber gar nichts tut, auch wenn man weiß, dass das das Richtige wäre. Und das weiß Putin sehr geschickt zu nutzen. Und deswegen, es gibt ja sehr, sehr viele ähnliche rote Linien, die nicht Putin, sondern auch die wir als Europäer selbst quasi uns gezeichnet haben. Und wo Putin immer wieder mit seinen Drohungen, und er weiß, wann er zum 100. Mal diese Drohung ausspricht, und weil es sein Beruf ist, nämlich die Einschüchterung als KGB-Mann, und das zeigt Wirkung leider. Und deswegen, ich glaube, es ist an der Zeit, man sich zu befreien, also von dieser Logik, dass man, egal was man vorhat, und dann wird das nicht getan, nur weil Putin wieder diese Nuklearkeule quasi mit diesen schwingt in der Luft, und da sagt man sich selbst, oh, lieber nichts machen. Also man kann sehr wohl viel machen, und wie gesagt, Putin ist immer noch, er ist ein verrückter Mensch, kein Thema, aber immer noch ein rational denkender verrückter Mensch, und das muss man auch nutzen, indem man diese Kalkulation seines Krieges immer noch ihm vor Augen führt, wirtschaftlich betrachtet, militärisch, und dann erst dann können wir davon ausgehen, dass Putin tatsächlich erkennt, ja, es ist endlich Zeit gekommen, zu verhandeln und nicht mehr uns zu zerbomben.
Ja, Sie dürfen es nicht, aber vielleicht dürfen wir es. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, dann müssen wir doch nochmal nach Berlin fahren und den Herrn Merz schütteln, weil ich habe so langsam eine richtig gnadenlose Wut auf diesen Mann. Ich habe ja wirklich gedacht, nach Scholz wird es nicht mehr schlimmer, aber nach dem Scholzen fangen wir jetzt an zu merzen. Also irgendwie kommt da auch nicht wirklich was in Tritt. Es ist wirklich schade, dass der Mann in der Opposition wirklich sehr mutig daherkam und jetzt als Kanzler auch wieder als jemand da steht, der sich die roten Linien lieber von der einen Seite betrachtet und ganz bestimmt nicht drüber geht. Ich will nicht, dass eine Fliegerstaffel über Russland fliegt. Ich will auch nicht, dass die da alles dem Erdboden gleich machen. Aber es müssen jetzt gewisse Sachen einfach mal gemacht werden, damit Putin merkt, unser Humor ist jetzt auch irgendwo an seiner Grenze angekommen und jetzt machen wir auch nicht mehr mit. Und das ist einfach was ich nicht verstehen kann. Ich weiß nicht, wie diese Politiker nachts schlafen. Also ich kann es kaum, wenn ich an die Bilder denke, dass da Kinder verstümmelt werden in der Ukraine, dass da Wohnungen beschossen werden, wo gerade einfach Leute aufstehen und zur Arbeit wollen und plötzlich fliegt so eine Scharheitsdrohne da in die 14. Etage.
Ich kann das alles nicht mehr ertragen und ich weiß nicht, wie die das ertragen können, die zusätzlichen Hebel in der Hand haben, es ändern zu können. Ich weiß nicht, wie die das mit ihrem Gewissen vereinbaren. Und in der Hoffnung, dass vielleicht jemand mal reinhört, weil wir einen wichtigen Gast heute haben, verdammt nochmal, kriegt endlich eure Ärsche hoch. Das kann ja alles nicht mehr wahr sein. Also man muss sich jetzt wirklich mittlerweile schämen dafür, dass man in Deutschland wohnt, weil irgendwie kommt keiner so wirklich zu Potte. Und ich möchte einfach wirklich jetzt, dass mal gezeigt wird, wir haben auch tatsächlich eine Schublade, in der unser Mut schlummert. Und wir sind da in der Lage, jetzt auch mal ein paar Hebel zu bewegen. Ich find's so unsagbar schäbig, dass die Möglichkeiten da sind und wir wissen, dass sie da sind, weil Nico Lange war hier im Space, Gustav Gressel war hier im Space, Roderich war hier. Wir wissen es, dass es geht. Also kommt uns nicht mit so fadenscheinigen Ausreden. Und wenn ich höre, das russische Haus kann nicht geschlossen werden, weil das Goethe-Institut in Russland, Bullshit, das läuft auf Notstrom, da rennen vielleicht noch drei Hausmeister rum, die hin und wieder mal die Fenster auf Kipp stellen. Also scheiß mal auf das Goethe-Institut in Russland. Die russische Butze gehört zu in Berlin und das wäre mal das erste Statement, was wir setzen können, ohne dass wir Russland irgendwie angreifen. Das wäre nämlich das Erste. Direkt dahin mit dem Akkumeißel das Schild vor der Tür montiert und gesagt, hier ist jetzt Feierabend, keine Ahnung, das wird jetzt eine ukrainisch-deutsche Begegnungsstätte und raus hier, ab nach Moskau. Das wäre zum Beispiel mal das erste Zeichen, was ich sehen möchte. So, der Herr Torges noch und dann derzeit hole ich die Petronella nach oben. Herr Torges, bitteschön.
Herr Torges, du wurdest aufgerufen.
Ich höre den Herrn Torges nicht. Weg ist er. So, die Petronella habe ich auch noch nicht gekriegt, dann ist jetzt erst der Peter dran.
Ja, vielen Dank. Ich meine, wir müssen die Sache positiv ansehen, was die Ukraine anbetrifft, was die Verteidigung der Ukraine anbetrifft. Und ich glaube, wir dürfen das auch jetzt allmählich ein bisschen positiv ansehen, wenn man an die Gier der Amerikaner bzw. des Trump-Regimes auf Grönland betrachtet. Großbritannien, Frankreich und Deutschland wollen dort vereint gegen vorgehen, dass die USA die Insel annektiert. Und ich glaube, dass jetzt allmählich dadurch auch es notwendig wird bzw. eingesehen wird, dass der Ukraine mehr geholfen werden muss. Und noch was die Grenzverteidigung anbetrifft, das wäre wichtig, wenn man mit der Flugabwehr der Ukraine zusammenarbeiten würde, dann wäre es ein leichtes, die 70, 90 Kilometer Grenzbereich zu verteidigen. Dankeschön.
Ja, also ich teile Ihre Meinung. Also wir müssen endlich unsere Arbeitsweise in dem Sinne ändern, dass wir jetzt nicht nur quasi reagieren immer wieder und dann suchen nach einer Lösung, sondern dass wir erkennen, was richtig ist jetzt für die Ukraine in diesen kritischen Zeiten des Krieges und dann auch für Europa, nachdem dieser Krieg vorbei ist und dementsprechend auch handeln und schon heute also gemeinsame Entwicklungen auf den Weg bringen, also für die Luftverteidigung, also mit dem ukrainischen Know-how, mit europäischen Investitionen und genauso auch für die Landverteidigung, für die Marine. Das sollte, glaube ich, jetzt im Mittelpunkt stehen und das sollte sehr zügig erfolgen.
Konstanze, du hast noch eine Frage?
Ja, und zwar, ehrlich gesagt, es wird immer gesprochen davon, Putin an den Verhandlungstisch zwingen. ganz ehrlich, ich glaube, dieser Mann wird niemals verhandeln. Niemals. Der wird sich eher in den Kopf schießen oder so. Oder irgendwas schlucken, so wie Hitler damals. Der wird sich die Blöße nicht geben. Das glaube ich nicht. Der ist genauso verrückt wie Hitler, genauso größtenwahnsinnig. Weil wie viel hat er jetzt da schon geschickt für ein bisschen Land? Für ein bisschen Land. Und dann noch zu der Oreschnik. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Da sind verschiedene Meldungen gekommen. Man hat ja jetzt die Trümmer in Lviv gefunden. Und das war eigentlich nur Schrott da drin. Also eine total veraltete Technik noch aus Sowjetzeiten. Wissen Sie da was zu? Ende.
Ja, also das ist eine schwierige Einschätzung, ob Putin in der Tat überhaupt verhandeln will oder nicht. Jetzt haben Sie recht, solange er glaubt, dass er auch militärisch zumindest Teile von seinen Zielen erreichen kann, dann wird er natürlich nicht verhandeln. Aber das ist nur im Moment so. Ich glaube, wenn er sich bedrängt fühlt, wenn er in die Enge getrieben wird durch neue Sanktionen auch gegen diesen Schattenflotte, die jährlich über 100 Milliarden Euro in seine Kriegskasse gebracht hat, all die letzten Jahre, wenn militärisch er herausgefordert wird, indem die Ukraine auch diese Landstreckenwaffen bekommen würde, um die Flughäfen, wo die Flieger starten, wo die Raketen starten und dann die Ukraine zerstören. Also nur dann könnte sich seine Kalkulation ändern und dann wird er gezwungen zu verhandeln. Deswegen im Moment ja, man spürt gar keine Bereitschaft, aber das kann sich ändern, aber das geschieht nicht von selbst, sondern also wir müssen ihn in diese Lage bringen. Und da sind wir, und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun, wie man sieht. Denn die Amerikaner, die vorwiegend mit Zuckerbrot gespielt haben und kaum mit der Patsche, werden das auch wahrscheinlich hoffentlich schneller als wir denken, erkennen, dass diese Taktik nicht mehr funktioniert. Oder am Anfang war das vielleicht noch wichtig, zu schmeicheln und so weiter, aber jetzt glaube ich, es ist nicht mehr, es geht nicht. Und zum Thema Oreschnik, danke für diese Frage. Ich habe das extra auch gestern in meiner Rede im UNO-Sicherheitsrat das Thema angesprochen und erwähnt, dass es gab ja zwei Anschläge mit dieser Oreschnik-Rakete, also vor 4 Tagen und im vorletzten Jahr in Dnipro. Und damals hat man analysiert, also diese Teile, die man gefunden hat am Einschlagort, und hat man ein Gyroskop gefunden. Und dieses Gerät wurde benutzt in den 60er Jahren, damit Juri Gagarin, der erste Mensch, der in den All geschickt wurde von der Sowjetunion, das waren fast identische Teile, die hier benutzt werden. Und das war eines der Argumente, in dem ich diese Wunderwaffe, die ich habe sie auch so genannt, in Anführungszeichen, von Putin, nichts anderes als quasi vielleicht nicht ganz alter Schrott, aber ganz bestimmt keine Neuentwicklung und ganz bestimmt keine Hightech-Waffe, wo es keine Gegenwehr dagegen gäbe. Also das heißt,
es ist so beschämend, weil es funktioniert. Selbst mit so einem Scheiß kriegt er die German Angst hochgepeitscht. Es ist so beschämend. Es ist so traurig, wirklich. Also die schicken da irgendwelchen Schrott aus den 60er Jahre und in Deutschland hängen alle unter der Eckbank und machen sich in die Hose. Es ist widerlich, wirklich. Warum begreift nicht endlich jeder, dass Russland, also ganz ehrlich, für mich, die ganze Welt wollte sich immer weiterentwickeln und die entwickeln sich immer weiter zurück. Die sind einfach anders, man kann das gar nicht anders sagen. Und ich meine, wenn dieser ganze Krieg für irgendetwas gut war, dann, dass das Augenmerk der Welt jetzt endlich auf der Ukraine liegt. Zu lange hat man weggeguckt und hat sich gar nicht dafür interessiert. Und das ist das einzig Positive, was man daraus ziehen kann. Und mein Gott, macht doch mal die Augen auf und begreift endlich, Russland ist wirklich, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, wenn es hier nicht um Kriege ging und Menschen sterben würden, dann würde ich sagen, Russland ist ein Comedy-Staat. Also die beschießen ihre eigenen Häuser, weil sie mit ihren Fliegern nicht schnell genug aus dem russischen Land rauskommen. Die erschießen sich gegenseitig an der Front. Was will man denn dann noch erwarten? Die schicken irgendwelche abstrusen Videos, weil Putins Residenzen angeschossen werden. Damals dieses komische Video mit den Drohnen am Kreml, das ist doch alles nur noch lächerlich. Und also die jetzt noch glauben, Russland wäre eine riesig große, gefährliche Macht, denen ist auch langsam nicht mehr zu helfen. Ich weiß gar nicht, was man da noch machen soll. Man kann höchstens irgendwie spenden, dass die alle in ärztliche Betreuung kommen. Jeder Mensch, der die Augen aufmacht, der sieht doch, was da passiert. Das Ding, dieses russische Märchen ist entzaubert. Das ist nichts. Also ich will nicht sagen, das ist nicht nichts, aber das ist nicht das, was man uns verkauft hat.
Das muss man immer wieder vor Augen führen. Oder zum Beispiel jetzt das, was wir in Venezuela gesehen haben. Die hatten auch russische Luftabwehrsysteme und die haben anscheinend komplett versagt, weil diese Operation der Amerikaner, ja, die erfolgte praktischerweise ohne jegliche Gegenwehr. Und Maduro hat ja erst vor kurzem all diese neuesten Systeme aus Russland erhalten. Und das kann man auch für diese Reihe fortsetzen, eben um diesem Narrativ, das so tief sitzt, entgegenzuwirken und zu sagen, Leute, ja, Russland ja ist kein Papiertiger, das ist wahr, aber Russland ist ja kein Gegner, der quasi unbesiegbar ist, sondern ganz im Gegenteil. Also er ist sehr wohl besiegbar, man muss nur daran auch glauben. Und diesen Glauben verliert man leider auch jetzt immer öfter, gerade im Westen. Und das muss ich...
Weißt du, André, was mich so wütend macht, ist, euer Volk hat die nötigen Eier. Und wenn unsere sich schon nicht trauen, dann sollen sie euch wenigstens alles schicken, was ihr braucht. Weil ich bin fest davon überzeugt, die Ukrainer sind momentan in der Lage, die Russen zu stoppen, mit dem bisschen, was sie kriegen. Wenn man die wirklich gut beliefern würde und stetig beliefern würde, schwöre ich meine rechte und meine linke Hand, wären die auch in der Lage, die Russen aus diesem Land zu vertreiben. Aber man hält sie ja so kurz, dass sie nur immer agieren können, aber sie können nicht reagieren. Und das regt mich einfach maßlos auf. Es kann nicht sein, dass ein Artilleriekommando da sitzt und überlegt, schießen wir jetzt oder lieber morgen, weil wir haben nur noch 3 Raketen hier liegen. Das darf doch nicht passieren. Das ist doch einfach was, da fängt's ja an mit dem Irrsinn. Die Jungs sind sowas von tapfer. Es ist keine Rotation, keine vernünftige. Die hängen da seit 2-3 Jahren an der Front. Und alles, was der Rest der Welt tun muss, ist Waffen liefern, Waffen liefern, Waffen liefern. Und dann wären die Ukrainer, weiß ich ganz bestimmt, in der Lage, diese Russen aus dem Land zu vertreiben. Man muss sich doch nur mal angucken, was er mittlerweile schickt. Geistig Behinderte, Schizophrene, irgendwelche kranken Leute, welche auf Krücken, was ist denn da los? Also wenn die Ukraine vernünftig beliefert würde, wäre sie in der Lage, die Russen aus der Ukraine zu vertreiben. Punkt. Mehr muss gar nicht passieren. Kein Deutscher muss dahin, kein Flugzeug muss Russland beschießen. Alles Bullshit. Man muss nur den Ukrainern endlich was zutrauen. Und den Ukrainern vertrauen, dass sie diese Sachen nicht missbrauchen. Punkt. Mehr braucht es nicht. Und dann wäre das Ding in meinen Augen geritzt. Ich verstehe diesen ganzen politischen Schneckenwahnsinn nicht. Konstanze, helf mir.
Ja, also es ist ja nicht nur das. Weil wenn man sich jetzt Russland unterwirft, dann ist man ein Sklave. Was mich dabei auch erschreckt, dass so viele Leute sich eben von Russland einschüchtern lassen, von deren Atomdrohungen, und lieber Sklave sein möchte, anstatt da eine ordentliche Gegenwehr zu entfachen und sich dagegen zu stemmen. Also ich weiß jetzt, dass meine Einstellung ziemlich radikal ist und dass sie auch nicht jeder teilt. Aber ganz ehrlich, ich für meinen Teil, ich wäre lieber tot, als ein Sklave von Russland zu sein. Ganz, und da, dass diese, weiß ich nicht, diese Abwehrhaltung gegen Unterwerfung, die ist uns irgendwie ausgetrieben worden. Im Osten kann ich das ja noch verstehen. Ne? Wir sind in einer Diktatur aufgewachsen und wir sind ja da auch unterworfen gewesen unter sowjetischer Herrschaft. Aber dass das auch im Westen, vom Westen her so ist und dass der Merz jetzt den Taurus nicht liefert, da hat die SPD die Finger mit drin, hundertprozentig. Ich meine, was ich jetzt auch gelesen habe bei russischen Bloggern, das finde ich auch sehr schön, da ist ja jetzt, hat die Bundesregierung einen Auftrag erteilt an die entsprechende Rüstungsfirma, diesen Nachfolger von Taurus zu bringen. Und jetzt spekulieren die Russen selber schon streckenweise damit, dass entweder der alte Taurus vielleicht dahin geliefert wird, ne? Also das beobachten die auch ganz genau. Da war ich erstaunt, wie gut die Russen da informiert sind. Die haben genau technische Daten aufgeschrieben und alles. Und in unseren Medien kommt, in unseren Mainstream-Medien kommt sowas überhaupt nicht vor. Ich habe es auf einem russischen Telegram-Kanal gelesen. Das ist unfassbar. Also hier läuft einiges schief und ja, es ist wirklich zum an die Decke gehen. Ende.
Ja, also was soll ich sagen? Also ich glaube, dass man immer noch diese Chance hat und ich glaube auch, dass die Entscheidung über Taurus, die könnte auch revidiert werden und es gibt genug Gründe auch für die Bundesregierung, um das zu tun und ich hoffe, dass das Thema ja wieder auch in den Medien seinen ja Platz findet, das weil das ist natürlich auch keine
meine Lieben, die letzte Frage, weil wir wollen André auch nicht überstrapazieren. Schwarzdornig hat jetzt die letzte Frage und dann verabschieden wir uns auch. Schwarzdornig, bitteschön. Schwarzdornig, du musst auf das Mikro klicken.
Entschuldigung. Folgendes, ich sehe eigentlich für Putin auch gar keinen Weg zurück aus seiner Situation, weil zum einen droht der Gesichtsverlust und zum anderen gibt es in Russland auch Kräfte, die ihn eigentlich auch nach vorne treiben, dass er gar nicht mehr zurück kann. Oder sehe ich das total falsch?
Also es ist schwer einzuschätzen, also im Moment, wie die Lage dort ist, ob er selbst jetzt quasi in dieser Zwickmühle sich befindet und nur quasi nach vorne gehen kann und das, weil egal was er tut, auch wenn er jetzt auch sagen wir dieses Friedensabkommen unterzeichnen sollte, das gerade vorbereitet wird bei allen Zugeständnissen. Ob das in Russland nicht als Niederlage angesehen wird, sondern als Sieg, denn was Putin ja am Anfang seines Krieges verkündet hat, ist alles andere, was er heute nur annähernd erreichen könnte, sogar in dieser neuen Konstellation bei den Gesprächen, wo die Amerikaner vermitteln. Das heißt, ich glaube eher jetzt, dass nicht irgendwelche Hardliner um ihn herum jetzt das Ganze befeuern, sondern er selbst jetzt diese Flucht nach vorne als Ausweg sieht und deswegen muss man quasi genau ihn treffen in dieser Kalkulation, die er hat. Ich glaube, wenn man auf die Situation in Russland sieht und unter die Lupe nimmt, ich glaube kaum bei allem quasi Patriotismus, den man hört ab und zu in Fernsehen oder in Social Media. Ich glaube schon, dass auch in Russland dieser Krieg sehr, sehr tiefe Spuren hinterlassen hat. Das Problem für uns ist, dass Putin dafür gesorgt hat, aus eigener Erfahrung, wenn man auf den Krieg der Sowjetunion gegen Afghanistan zurückblickt und so weiter, dass damals bei sehr viel kleineren Verlusten offiziell sind in Afghanistan so knapp 15.000 Soldaten wurden getötet, auch viele Ukrainer übrigens, die in die Armee eingezogen wurde, und zwar im Laufe von 10 Jahren. Und trotzdem damals in der Sowjetunion, das war schon die Perestroika-Zeit, aber immerhin, das war ein totalitäre System. Und damals konnte diese Mütterbewegung von Soldaten, auch gefallenen Soldaten, so viel erreichen, dass dann die Truppen abgezogen wurden. Und das hat auch eingeläutet quasi den Zerfall der Sowjetunion nach wenigen Jahren. Und heute mit diesen Verlusten, und ich habe auch gestern bei dieser Rede bei der UNO im Sicherheitsrat, ich habe das bewusst auch diese Zahl genannt von russischen Verlusten, im Schnitt so knapp 1.200 Soldaten, die täglich, russische Soldaten, die sterben. Das würde bedeuten 50 Soldaten pro Stunde oder fast jede Minute ein Soldat, der getötet wird. Und das ist schon ein Bild, das man sich kaum vorstellen kann, innerhalb von 4 Jahren nur. Und trotzdem konnte Putin bis heute, also diese Unmut, ja, die es bestimmt gibt in Russland, quasi unter Kontrolle halten. Aber auch das ist quasi, auch da gibt es Grenzen. Und Putin weiß das, dass seine menschlichen Ressourcen, auch die sind nicht unendlich. Und auch immer mehr Russen das Land verlieren. Und deswegen, es geht um die Kalkulation. Und wenn Putin quasi diese ganze Kalkulation in Bezug auf die Wirtschaft, auf die Einkünfte, die er hat durch Öl und Gasverkäufe, demografische Situation und so weiter, wenn es alles das quasi dann zusammenrechnet und erkennt, nein, er kann nichts mehr gewinnen. Er kann jetzt nur verlieren, ohne etwas zu gewinnen. Dann haben wir diesen Punkt erreicht, wo Gespräche auch vielleicht direkt zwischen Zelensky und Putin möglich sind, aber wir sind noch leider meilenweit davon entfernt.
Ich glaube fast, da möchte ich mich Konstanze anschließen, ich glaube, Putin ist charakterlich so geartet, der wird das als Niederlage ansehen, wenn er sich mit Zelensky an einen Tisch setzt. Also ich glaube auch, er macht er sich selber weg vom Fenster oder trinkt einen Tee, was weiß ich, die haben ja da so ihre Methoden, bevor er sich mit Zelensky an einen Tisch setzt. Ich sehe das nicht. Aber jetzt werde ich den Space beenden, wie ich das eigentlich immer mache, weil ich frage meine Gäste immer, André, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, pass auf, wir haben alle keine Lust mehr. Du musst jetzt entscheiden. Du brauchst niemanden fragen. Dir stehen alle Ressourcen zur Verfügung. Du musst keine Rechenschaft ablegen. Was würdest du machen, wenn du ab morgen bestimmen müsstest, wie das jetzt da ablaufen soll in der Ukraine?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde auch keine Antwort quasi aus dem Hut zaubern, aber das Erste, was ich tun würde, ich würde den Menschen also die Wahrheit zumuten, also wie die Lage ist. Ich würde alle Karten auf den Tisch legen, was dieser Krieg für uns bedeutet. Die Menschen sehen das auch selbst. Und dann auch Vorschläge machen, was weiter gemacht werden muss. Denn ich meine, dass die, also die Wahrheit muss den Menschen zumutbar sein. Und erst dann, wenn man sieht, ja, wie ist die Lage, und die ist, wie gesagt, die ist für uns schwierig genug, und gleichzeitig, welche Möglichkeiten wir haben, worüber wir verfügen, und dann auch ja dann quasi in diesem ständigen Dialog, den man ja hat, aber mit den Menschen dann auch eine Entscheidung treffen, wie wir vorgehen. Also und das wäre vielleicht das Erste, was ich tun würde.
Also ich würde mir jetzt im Nachhinein wünschen, alles das, was meine Gäste darauf geantwortet haben, würde morgen passieren. Wir hatten Nico Lange, der sofort die Schattenflotte stoppen wollte. Wir hatten den Dr. Kleinschmidt, der sofort Taurus schicken würde. Wir hatten von wegen, ich weiß nicht was noch alles, alle russischen Diplomaten sofort aus Deutschland raus, sämtliche Pässe einziehen, das russische Haus schließen. Also da waren sehr viele gute Ideen bei. Und da jetzt on top natürlich die Wahrheit auf den Tisch, das ist wichtig. Ich weiß auch nicht, selbst da fehlen ja die Eier für, es wirklich mal auszusprechen, wie es ist. Ich finde manche Sachen, sicherlich darfst du das auch nicht immer so sagen, wie du das siehst, aber ich sehe manche Sachen einfach sehr, sehr beschämend und sehr schlimm und sehr, sehr dramatisch. Und wenn da nicht langsam irgendjemand plötzlich beim Duschen feststellt, dass er Eier hat, dann weiß ich es auch nicht, was da noch kommt. Ich finde es auf jeden Fall super, dass Menschen wie du, die sicherlich nicht vor Langeweile sterben, sich die Zeit für uns nehmen. Deswegen tausendmal Dank, dass dieser Space geklappt hat. Ich hoffe, euch hat es allen gefallen. Also genug interessante Fragen waren ja da. Danke für deine Zeit, André. Nochmal lieben Gruß an die Frau hinter dir und möge sie weiterhin auch so stark sein, wie sie bis jetzt war. Dann hoffe ich, dass es dir in New York gut gefällt und dass du da irgendwas bewegen kannst. Wir versuchen hier weiter, was wir eben so können, jeder auf seine Art und Weise. Und ja, was soll ich sagen, nächsten Monat, also im Februar, ist Roderich Kiesewetter wieder bei uns zu Gast. Und nächste Woche Dienstag ganz normaler Ukraine-Space um 18 Uhr, wo wir uns alle mal so ein bisschen alles von der Seele reden können. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. André, du bist immer wieder ein toller Gast. Deswegen Dankeschön und ich möchte dich bitten, das muss nicht heute Abend sein, aber in den nächsten Tagen mal durch die Kommentare durchzugucken. Vielleicht kannst du dann noch die ein oder andere Frage schriftlich beantworten und hin und wieder bitte, bitte, bitte in deine DMs gucken. Und ich hatte dir auch noch eine Bitte geschickt. Und ja, ansonsten hoffe ich, dir hat es auch Spaß gemacht und es war nicht so kurz, also es war kurzweilig für dich und dementsprechend Dankeschön nochmal.
Danke, liebe Bummelzake, danke für diesen Ukraine-Space. Das hat mich sehr gefreut. Du weißt, ich habe dir erzählt vor einigen Monaten den Grund, warum ich mich zurückhalten musste. Aber jetzt sind wir zurück und ich hoffe, dass wir auch öfter miteinander reden können. Und ich danke dir und
wenn die Ukraine gewonnen hat, dann haben wir uns vorgenommen, kommen alle Gäste nochmal in ein Space und dann feiern wir alle zusammen, weil das die Ukraine gewinnt, da stellen wir überhaupt nicht in Abrede. Da stehen wir voll dahinter und wir wissen das
danke,
einfach.
Danke, alles Gute und schönen Abend. Danke, liebe Pummelzer.
Tschüss. Dir auch. Tschüss. Ja, meine Lieben, das war's mit André Melnik. Ich habe mich drauf gefreut. Schade, dass es schon vorbei ist. Ja, ich find's immer wieder toll, wenn er sich die Zeit nimmt, weil das ist bei solchen Menschen nicht selbstverständlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe auf jeden Fall ordentlich Spaß gehabt. Die Technik hat auch mitgespielt. Ich habe eigentlich ganz ehrlich damit gerechnet, dass Muxi uns das heute vermurkst. Hat er nicht, Gott sei Dank. Vielen Dank an Elon an dieser Stelle, auch wenn das Update scheiße ist. Ich will meine Sprachnachrichten wieder haben. Ja, wie gesagt, im Februar Roderich Kiesewetter wieder zu Gast und bis dahin hoffe ich, bleibt ihr allen liebes Völkchen und vor allen Dingen bleibt uns erhalten, wandert nicht alle ab, wir brauchen euch hier und wenn ihr abwandert, dann löscht nicht euren Account, weil diese Händel von euch werden sofort von der Gegenpartei aufgegriffen und die treiben damit Schindluder. Das nur als kleinen Tipp. So, Tinta, ich hoffe, dein Essen ist nicht angebrannt. Danke an meine Co-Host, die heute einiges abgehalten haben, was ihr gar nicht so gemerkt habt, weil wir hatten ein paar russische Spione im Space und die braucht niemand, wir vor allen Dingen nicht. Wir brauchen ein Slava Ukraini zum Beenden dieses Space und deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Und macht's gut, ihr Lieben. Ihr wisst, Spontanspaces gibt es dann, wenn sich irgendwas Dolles ereignet. Und bis ansonsten, bis nächste Woche Dienstag. Tschüss.